Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Remrosanis.
Yo, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir reden über Rapmusik, verdammt, wir hören sie auch gern. Also herzlich willkommen, wir rollen mit Hip-Hop. Die Namen sind Fabian und Stefan und später kommt Afro.
Afro, yay! Jetzt ist es raus. Rolle mit Hip-Hop. Schade, dass er nicht persönlich kommt, sonst könnte der so kopfüber hier reinputzeln.
Das stimmt, das stimmt. Aber wir sind immer noch, vielleicht mehr als je zuvor in Corona-Zeiten, deswegen kommt Afro per Telefon zu uns später.
Genau. Und Stefan, ich wusste gar nicht, dass du MC bist. Das klang ja richtig derbe gerade.
Ja, ich habe schon sehr viel. Ich war tatsächlich mal kurzzeitig in der Deutsch-Rap-Kombo.
Was hast du eigentlich nicht gemacht?
zum Beispiel war ich nie in einer erfolgreichen Deutsch-Rap-Kombo. Ich war vor allem auch nicht in einer, die mehr als, die mehr als ein Vers zusammengebracht hat.
Aber du widersprichst schon dem gängigen Musikjournalisten-Klischee, dass man selbst nie eine Gitarre auch nur halten konnte oder ein Mikrofon und deswegen diesen Job gewählt hat.
Also Gitarre kann ich schon halten. Ich kann ein paar, also ich war ja lange Zeit auch in Bands so. Also ich kann zumindest so Ramones, auf Ramones-Niveau kann ich Gitarre spielen. Und dieses Mikro hier, das hier vor uns hängt, das muss ich ja nicht halten. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist ja so eine Konstruktion wie in dem Beautiful People Video von Marilyn Manson, wo er diese Maulsperren hat, also wo er in diesen riesigen Maschinen eingefangen ist. Unter diesen Umständen unter ähnlichen Umständen nehmen wir hier diesen Podcast für euch auf. Heute zum Thema.
Ganz kurz noch zu deinem Kranmikrofon, als dass du das hier gerade vorstellst. Findige Hörerinnen wissen aber, dass sie das schon mal runtergekracht ist. In einer der vorherigen Folgen.
Stimmt, Hardcore-Fans wissen, dass mich das schon mal fast wie, ich glaube, James Hetfield live erschlagen hat.
Und wie Dave Grohl saß Stefan dann hier auf einem Thron.
Auf dem Thron mit Schwertern.
Und Gipskopf.
Genau. Ich bin aber eher Team Axl Rose, der hatte diesen Thron hier dann danach.
Stimmt, stimmt. So, heute, ne? Wir haben schon gesagt, Deutschrap, Afrop, also Afrop.
Genau.
Mit Afrop sprechen wir über Deutschrap, naheliegend.
Endlich ist es soweit.
Endlich ist es soweit. Heute, genau, endlich mal wieder keine Gitarren, aber immer noch kein Techno. Und ganz kurz, apropos Gitarren, weißt du, was heute für ein Tag ist, Stefan?
Boah, so grob. Es ist kurz vor Wochenende.
Es ist Mittwoch oder Donnerstag. Kurz vor Wochenende, aber leider auch mal kurz danach. Das stimmt. Wir nehmen, so können wir sagen, die Folge kommt ja immer montags raus. Heute ist Donnerstag davor, relativ aktuell. Wenn am Wochenende jetzt noch was Wichtiges im Deutschrap passiert, dann erfahrt ihr das nicht hier bei uns.
Zweiten Auflage.
Genau. Nee, heute ist der 24. September. Das wissen auch alle, die heute mal im Kalender geguckt haben. Heute vor 29 Jahren, weißt du, was da für Platten erschienen sind?
Nein.
Ich nenne nur die Titel, die kennt nun wirklich jeder.
Bitte.
Und jede. Blood Sugar Sex Magic.
Oh, Chili Peppers, ja.
Bad Motorfinger.
Oh, Soundgarden.
Und ganz unbekannt, Geheimtipp, Nevermind.
Am selben Tag?
Ja, verdammt.
Was?
Krass, ne? das war wohl kein so schlechtes Jahr für die Rockmusik, über die es heute nicht geht. Aber wir haben ja schon über zwei von diesen drei Platten gesprochen. Also über den Peppers müsste man natürlich auch nochmal, wenn man über die 90er spricht.
Ach, dann machen wir noch so eine Funk-Rock-Folge, oder wie?
Ja, dann kommen wir nur mit Socken bekleidet hier ins Studio.
Jetzt wird's Winter, jetzt ist blöd.
Genau. So kalt, ich habe die Wollsocke mit.
Da muss man sich schon sehr in Rage reden. Da würde mich natürlich sofort interessieren, wie sind die gechartet? Wahrscheinlich alle erstmal nicht so gut. Die Chili Peppers wahrscheinlich noch am höchsten, weil das Album davor ja schon ziemlich erfolgreich
genau,
war.
Genau, Mother's Milk und das war hier mit Rick Rubin der endgültige Durchbruch.
Nevermind war ja erst dann mit dem Single-Erfolg so. Das will ich gleich mal nachschauen. Hausaufgabe für mich.
In der Pause. Mhm. Wie gesagt, vor 29 Jahren, das schreit ja nach einer sehr großen Never-Forget-Party, heute in genau einem Jahr. Mhm. Vielleicht machen wir die, wenn es uns
schreit vor allem nach mega vielen Re-Releases. Also nochmal, Nevermind nochmal wieder veröffentlicht.
Was halt allein zu Oasis rauskam, immer wenn jetzt so eine Platte 20. hatte. So
ja, genau. Ne? Und da kommt jetzt allerdings nur eine Picture-Disc raus, die nicht so schön ist.
Aber hat ein Bild drauf.
Ja, genau. Aber auch das Bild, was sowieso schon, was man vom Original kennt. Also
ja.
Haben Sie nicht viel überlegt.
Ich versuche heute besonders deutlich und langsam zu sprechen, weil ich am Wochenende eine gute Freundin von uns getroffen habe, die unseren Podcast hört und die natürlich super findet. Was soll sie auch andere sagen, wenn ich sie nicht gleich wieder rausschmeißen soll? Und die sagte, was was eine sehr legitime Erfahrung ist. Die sagt, man hört schon, dass dein Kollege, der Stefan, ein bisschen mehr Radioerfahrung hat.
Das hat er. Unglaublich erfahren bin ich. Gitarre spielen kann ich auch und mein Mikro nicht selber halten.
Ja, genau. Und dann noch, aber noch so zu mir hergeschoben, aber ich weiß ja, dass, wie du sprichst, und ich finde das auch ganz sympathisch. Okay, also ab jetzt, liebe Leute, in bester Privatradiomanier. So werde ich intonieren. Ich hatte ja sogar mal, ich habe ja, darf man auch keinem sagen, Journalismus.
Du sagst es gerade tausenden Menschen, Fabian.
Ja, also,
pass auf, was das ja mit deinen Lippen kommt.
Ich habe ja Kulturjournalismus studiert mal. Mhm. Don't ask me, na, why, könnte ich euch sagen. Hat sich auch gelohnt, alles gut. Also nicht alles, aber vieles war gut. Unter anderem gab es dort auch Sprechtraining in einem Radioseminar. Mhm. Und da musste man dann so Zungenbrecher langsam aussprechen. So Ladanogo, Lodonaga, Lalula, blablabla.
Stimmt, das hatten wir auch. Einmal in der Woche Sprechtraining, Donnerstagabend.
Aber das ist wie alles, wenn man es nicht weiterführt. Wie auch Gitarre spielen. Ich kann sehr gut die 3 oder 4 Akkorde Country Roads auf der Gitarre. Das sind die, die ich mit 15 Mal gelernt habe. Dabei ist es geblieben. Story of my life eigentlich. Aber das möchte ich jetzt nicht ausführen. Genau. Und beim Rap und Flow, und so steigen wir ins Thema ein, da hätte ich mich damals schon, oder habe ich mich am ehesten von Smudo inspirieren lassen. Mhm. Einer meiner First MCs, den ich überhaupt kennengelernt im Sinne von hören gelernt habe.
Wahrgenommen heißt, ja.
Ja. Und apropos, da sind wir im Thema, Stefan. Rap, du hast eben schon gesagt, das hat ein bisschen gedauert, ne?
Rap, ja, wir wollten das eigentlich schon früher, aber es liegt ja auch immer so an der Verfügbarkeit der Gäste und Gästinnen, die wir so haben. Und wir nehmen ja nicht irgendjemand, also noch nicht so in Staffel 4 dann da vielleicht auch der Aushilfsbassist von den Instapoctables dabei sein oder so.
Nicht, dass der auch Rammstein-Karriere gemacht hat.
Was, weiß man nicht. Doch, das müsste man eigentlich wissen. Zweite Hausaufgabe für heute. Rap ist natürlich auch erstmal irgendwie schwer, weil wir nicht Rap sind. Wir sind ja Rock-Dudes, wie uns neulich wieder in einem Kommentar vorgeworfen wurde.
Sorry, lieber Absender dieses Kommentars. Wenn du ernst nimmst, dass wir uns, also wenn du glaubst, dass wir uns ernsthaft Rock-Dudes nennen, dann hast du entweder noch nie eine andere Folge durchgehört oder verstehst unseren Versuch von Humor. Ich möchte nicht sagen, dass wir Humor haben.
Nein.
Den Versuch von Humor.
Gott, wir
verstehst wagen. Du nicht. Und vielleicht liegt das dann aber auch an uns. Wir denken drüber nach, werden mit Anglizismen aber weiterhin nicht sparen, gerade im Deutschrap-Game, um das es heute geht.
Im Game, genau. Wir sind natürlich eher so mit Gitarren sozialisiert worden. Das sieht man ja auch an den bisherigen in thematischen Schwerpunkt des Podcasts bisher. Das heißt ja aber nicht, dass wir finden ja prinzipiell Musik gut. Also wir sind ja Musikjournalisten, auch wenn uns das oft in Abrede gestellt wird, weil man nicht einer Meinung mit jemandem ist, dann muss man ja immer auch gleich sofort gekündigt werden.
Oder
weil
deine Meinung subjektiv ist, du blöd Mann.
Genau. Solche Meinungen können nur subjektiv sein und deswegen finden wir natürlich auch sehr viel Hip-Hop gut. Ich habe allerdings so den Eindruck, das wird später auch noch
mit Afro irgendwie... Entschuldigung, du Praktikant, das ist die Beleidigung.
Genau, das hat wohl der Praktikant am Freitag Nachmittag noch schnell schreiben müssen. Wir hatten hervorragende Praktikanten. Und ich hätte mir gewünscht, dass viele Texte, die ich geschrieben habe, eigentlich unser Praktikant geschrieben hat. Die wären viel besser gewesen.
Wollte ich nicht unterbrechen.
Aber so wie ich Hip-Hop wahrnehme, war das ursprünglich eine wahnsinnig offene Kultur, die genau das jetzt zum Ziel hatte, einfach alle Grenzen einzureißen. So, dass du einfach dir ganz viel einfach nimmst, obwohl du es weil du es dir nicht leisten kannst. So, du kannst auf einmal Musik machen, indem du Musik nimmst, die es schon gibt oder also bestehende Musik miteinander verwurstest und so. Du musst kein Instrument beherrschen. Das ist eigentlich noch mehr Punk, als Punk eigentlich mal war. Hip-Hop und Punk waren sich am Anfang ja sehr ähnlich. Mhm. Ja, sehr, sehr nah beieinander. So, mit den ersten Hip-Hop-Platten hat ja der ehemalige Sex Pistols-Manager Malcolm McLaren rausgebracht. So, Buffalo Girls und Double Dutch und so. Ganz, ganz early, immer noch super Hip-Hop, der heute noch voll Spaß macht und so, das war einander sehr ähnlich. So, das Skaten, was ja auch zur Hip-Hop-Kultur integral dazugehört, war ja auch einfach sich so den öffentlichen Platz zu eigen machen oder das Sprühen, also so den eigenen Namen bewerben, so macht man ja auch nur, weil man keine anderen Möglichkeiten hat, sich selbst zu bewerben oder zumindest damals. Heute bewirbt sich ja jeder ständig auf sozialen Netzwerken, aber da ging es ja sehr viel drum, um sich einfach was zu nehmen, von dem man denkt, dass es einem auch zusteht.
Warst du mal Skater oder Sprüher?
Nein. Ich war, ja, Sprüher schon, aber ich war sehr, sehr untalentiert. Ich hatte so eine, das hieß Kommando Sonnenschein und wir haben überall so, auch so auf Kirchen und in die Schultoilette so Benimmsprüche
Hat der jetzt gut da seinen Bandnamen her? Kommando Sonnenmilch?
Nein, kannte ich auch damals noch nicht. Nein, okay. Da gab es die erst noch gar nicht. So, also ich war da eben in dieser Crew, das will ich es gar nicht nennen. Wir haben uns aber auch sehr, das war eher so eine Meta-Sprüh-Crew. Also wir haben uns sehr lustig drüber gemacht, über die Leute, die denken, man muss jetzt überall das Wu-Tang-Clan-Zeichen hinsprayen oder NoFX hinschreiben. So, es gibt ja keine deutsche Bushaltestelle, auf der nicht NoFX steht, zumindest nicht in der Provinz. Und haben da eher so Benimmregeln hingeschrieben. Also zum Beispiel stand auf der Schultoilette dann, kackst du neben die Schüssel, gibt's eins auf den Rüssel. Oder ganz groß mal in die Aula gesprayt, Hände waschen nicht vergessen. So, wer heute steht das wahrscheinlich
Wahnsinn,
wirklich wieder
in
Schulen.
Zeit
so
weit voraus.
Zeit voraus, um eigentlich so ein Spiel damit so zu machen. Es war irgendwann hatten wir auch was an die Kirche gesprayt und ich weiß nicht mehr, was da stand. Das war dann zumindest in der Lokalpresse so ein kurzer Aufreger.
Und Skaten?
Skaten immer total, wie alles aus Sport ist, völlig untalentiert. Aber ich hing natürlich immer mit Skatern ab, weil da die beste Musik lief. Weil die dann bist du auf dem Skateplatz und da kommt Cypress Hill und Beastie Boys und alles so. Das fand ich natürlich immer toll.
Aber Stichwort Szene, haben die dich mit ihnen abhängen lassen auch?
Ja. Also das ging gar nicht anders. Man sah ja auch entsprechend aus. Man hatte ja dieselben Klamotten und so. Und hängt dann da halt einfach mit ab. Also es war ursprünglich, fand ich, das war so schön in dieser Kultur, dass einfach irgendwie so alles ging. Du musstest kein Musiker sein, um Musik machen zu können. Wie toll ist das denn so? Und ich habe aber so den Eindruck, dass es auch über die Jahre, obwohl es ja mittlerweile die dominante Jugendkultur ist, es hat ja auch verkaufsmäßig Pop abgelöst. Es ist ja alles Hip-Hop mittlerweile, was verkauft oder was in den Charts ist. Vor allem in Deutschland ist ja nur noch Deutschrap, dass es sich auch abgrenzt. Also das ist ganz oft, das verstehst du nicht, das ist Hip-Hop oder so. Also wenn du nicht integraler Bestandteil dieser Kultur bist, wenn du nicht selber Rapper bist oder so, dann darfst du dich oft auch irgendwie so gar nicht dazu äußern. So den Eindruck habe ich zumindest. Auch wenn wir hier beim Musikexpress so Hip-Hop-Themen besetzen wollen, also wenn jemand drüber schreiben muss, dann versucht man da auch immer jemanden zu finden, der schon Teil der Szene ist. So als ob man von außen nicht drüber schreiben könnte. Ich meine, ich spiele ja auch in keiner Hardrock-Band und kann mich ja auch irgendwie über Guns N' Roses äußern.
Aber du hast dich schon öfter über Guns N' Roses geäußert und deswegen spricht man dir da eine gewisse Glaubwürdigkeit zu.
Genau, weil man auch so eine Zugangsangst hat. So, oh, das ist ja Hip-Hop, so da ging gleich so Schranken hoch. Das wirkt sehr über die Jahre immer ab. Geriegelte, so, als dürfte man sich dazu irgendwie gar nicht äußern, das wäre man nicht real. Das ist aber in der Hip-Hop-Szene ja auch ganz oft. Also, das ist ja auch so ein Bestandteil dieses, wer darf da überhaupt dabei sein? Also, wie real ist jemand, wie Straße ist jemand, der kann doch gar nicht Rap sein, weil der ist ja so. Also, es geht sehr oft da um Zugehörigkeit mittlerweile. Mhm. Oder auch schon seit von Anfang an, ja, also seit, wer darf da überhaupt dabei sein? Das ist ja auch Teil von Battle Rap und so, dass man den Gegner dann kaputt macht und alles so. Aber ursprünglich, so Ende 70er, Anfang 80er, war das ja eigentlich sowas, wo es darum geht, dass einfach jeder mitmachen kann. So, also dass auch die Blockpartys in New York und alles so, dass die ganze Nachbarschaft da zusammenkommt, jung und alt und so, Frau und Mann und so. Dass es was sehr, sehr Offenes hatte, was sich in meiner Wahrnehmung immer mehr schließt. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es ganz viel Hater da draußen gibt, die das nicht gut finden, dass wir uns überhaupt zu diesem Thema äußern, weil wir das ja nicht sind. Wir sind aber auch nicht
Punk.
Also wir sind keine Britpop und gar nichts.
Eurodance sind wir nicht.
Eurodance, genau. Too Unlimited. Aber wir...
So, jetzt haben wir uns despektierlich über Eurodance geäußert. Das war auch eine Kritik von einem Kommentator auf Instagram. Wobei jemand anders wieder entgegnete, also das wäre doch sehr, sehr wenig despektierlich gewesen. Aber man kommt ja hier in so einem Laber-Podcast nicht drum rum, auch mal Witze über das zu machen, worüber man spricht.
Ja,
so what?
Bitte, klar. Aber man macht es ja auch, weil man eine gewisse Liebe für diese Sache hat.
Voll.
Also wenn uns Eurodance so überhaupt nichts geben würde, würde man ja auch überhaupt nicht drüber sprechen erstmal.
Genau, man könnte auch da noch eine separate Folge zu machen, zu den ganzen Produzenten im Hintergrund, die wir auch fast verschwiegen haben, weil es ja so viel zu erzählen gab.
Stimmt. Und bei Hip-Hop würde ich jetzt einfach mal sagen, Hip-Hop ist Musik. Ich kann mich über Musik äußern, weil Musik was zu mir macht. Also habe ich auch, finde ich das recht, mich jetzt mal ein paar Stunden, keine Ahnung, wie lange es hier dauert, über Hip-Hop zu äußern. Warum denn nicht?
Und ich muss dir auch, ich habe gerade während du gesprochen hast, kurz überlegt, wie es bei uns damals war und muss dir eigentlich auch recht geben, dass diese, gut, das Dorf ist sehr klein, wo ich herkomme, aber die Skater-Szene, die es da gab, die war auch offen im Sinne von, also die drei Skater, die da rumrannten, die halt ein richtiges Skateboard hatten, also nicht erst aus dem Spielwarenladen, sondern so mit Grip drauf und allem, die das auch konnten und fahren und Ollies und Kickflips und so. Da durfte ich mich als dreijähriger Typ schon mal dazusetzen und von denen irgendwie was erfahren. Und dann war ich mit meinem pinken Spielzeug-Skateboard da und hab die gefragt, lohnt sich das hier noch so einen Grip drauf zu ziehen? Da haben sie natürlich schon gelacht, aber mich trotzdem ausreichend ernst genommen und mir Tipps gegeben, was ich denn machen kann. So, das war also schon offen genug. Ich habe die Karriere auf dem Höhepunkt beendet, ein Jahr später, als ich so einen Olli fast hinbekommen habe.
Besser nicht.
Wie bei der Gitarre mit Country Roads. Okay, alles erreicht. Also, ich danke ab. Ich weiß dann, wie ich so bedeutungsschwanger zu diesem Typen sagte, ich glaube, ich höre auf.
Das weißt du, ne?
Ja, voll peinlich. Die haben wahrscheinlich auch innerlich die Augen verdreht, aber ich sagte, naja, mach doch, was du willst. Ne? So.
Mach doch, was du willst. Genau darum geht's doch.
Genau.
Wie hat denn war Deutschrap überhaupt irgendwie wichtig für dich? Bist du mit dem groß geworden? Gab es da Berührungspunkte?
Ja, gab's. Ich habe ja eben schon den Namen Smudo gedroppt, Nestanizismus. Das war tatsächlich auch mein Einstieg in Hip-Hop. Also ich war jetzt nie totally into it, aber ich habe das wie du natürlich mitbekommen und auch vieles abgefeiert. Es ging wirklich los mit Vier gewinnt, dem zweiten Album. Das haben wir schon mal korrigiert von den Fantastischen Vier.
Ja.
92, glaube ich. Die war ja dann damals so
genau, aus
überall
Nichts auf Platz 2.
Und dicker Pulli und Saft.
Ja.
Und ich weiß wirklich noch, wie ich in meinem Kinderzimmer stand mit so einem Regenparker an, den auch Hausmarke, glaube ich, in einem Video trug. Und habe da vom Spiegel versucht, so zu rappen, so weißt du, so die Arme so hoch und die Beine so abwechselnd und so ein bisschen gebückt, wie so ein Affe, Roboter, der in so einen Schrank tragen will. Oder so. Sah auch so aus wahrscheinlich. Ist egal, man versucht sich aus, dafür ist es ja da, das ist ja, das sagt ja auch die ganze Rap- und Hip-Hop-Community, oder schön wäre es, wenn es überall so wäre, dass es offen ist, Leute sollen mitmachen und ich habe nie wirklich mitgemacht, aber das hat mir gut gefallen, das war der Einstieg und richtig los ging es dann 1995 mit der Lauschgiftplatte, die ich nach wie vor richtig, richtig gut finde. Und gar nicht mal Sie ist weg, die Single, das war nicht so, aber das wäre auch
die populären gewesen, Stücke auf die
Weise. Populären Stücke und vor allen Dingen, was geht, geht, ich sag's dir ganz konkret, das hatte richtig Power für mich, kann man sagen, ne? Aber doch, darf man schon, mache ich ja gerade. Und dann ging es halt schon los mit all dem, über das wir später reden werden. Also mit der, im Nachhinein kann man wahrscheinlich sagen, mit der Spaßfraktion, also 5-Sterne-Deluxe, Dynamite-Deluxe, Blumentopf 1, 2, das fand ich alles ganz, ganz tolle Wortspiele, ganz clever. Es gab in unserer Wahrnehmung in Deutschland ja auch noch nicht so einen derben Rap, also es gab keinen Gangster-Rap, es ging wohl auch schon am Rande schon mal um so dieses Bitches und bla bla bla, was aus dem US-Hip-Hop rüberkam, aber es ging vor allen Dingen hier um lustiges Storytelling und Wortwitz und es ging noch nicht um die Prügelei und das Abzocken auf der Straße.
Ja, ja.
Was auch nicht meine Lebensrealität gewesen wäre, was glaube ich aber auch nicht die Lebensrealität ist von dem Großteil der Kids und anderen Leute, die später irgendwann mal in den Nullern halt Bushido und Flair und Co. gehört haben.
Ja, ja.
Die wollten einfach nur so das Gefühl haben.
Kannst du wie einen Film schauen?
Ja.
Das ist einfach halt wie so ein verbotenen Film schauen oder so, weil die wirklichen Gangster, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, also jemand, der wirklich vor der Polizei wegrennen muss und alles so, der wirklich im Schatten seine Geschäfte macht, der ist eh schon so unter Stress, der geht doch nicht nach Hause und hört sich noch diesen ultra-aggressiven Rap an. Also der will dann eher, glaube ich, runterkommen abends.
Und genau, von deiner Verbindung hast du eben schon ein bisschen berichtet.
Ja, ich war ja voll dabei, sogar eine Zeit lang. Das war aber auch zu dem zeitlichen Zufall, glaube ich, geschuldet, dass so Britpop irgendwie implodiert ist oder so ganz schnell dann auch dark war und wieder vorbei war. Und was dann so getanmäßig gerade ging, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Also so Travis, schön und gut, Coldplay, das war alles einfach so die Kater-Musik nach der großen Party. New Metal fand ich fürchterlich.
Fand ich geil, so ein Jahr.
Ich war einmal auf einem Korn-Konzert und das war, also da war schon eine enorme Power. So, aber ich fand es an sich...
Genau. Ja, schon mal.
Aber ich fand es schon auch, also das konnte ich nicht, ich fand es schon auch lächerlich. Und genau in diesen Void kam auf einmal so dieses Deutschrap rein. Das hat mir auch persönlich sehr geholfen, weil ich da in einem Alter war, wo sich mein Umfeld auch sehr so über, also vor allem die Jungs halt sehr über Körper definiert haben und ich hatte große Body-Issues, weil ich war immer schon sehr groß, aber auch sehr, sehr dünn und es hat mir dann sehr geholfen, meine ganze Spackigkeit so zu kaschieren. Also halt nur noch Klamotten zu kaufen, die mit XXL, also mit
Mies losgehen. Pics or it didn't happen. Guck doch bitte mal auf den Dachboden deiner Eltern nach.
Ich habe mich nie fotografieren lassen, ich habe mich so geschämt für mein eigenes Aussehen. Aber
liebe ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler von Stefan, falls das irgendwer von euch hört und Beweise hat, never forget at musikexpress.de, ich checke die E-Mails zuerst, keine Sorge, Stefan, können Sie die gar nicht löschen, wenn die ankommt.
Das stimmt.
Immer ran damit.
Das stimmt. Also da gab es wirklich so ein, zwei Jahre, wo wir alle, so wie Ali G aussahen. Also wo man sich einfach so in mega baggy Klamotten angezogen hat. Das fand ich sehr gut. Also es war auch, wäre ich 10 Jahre später irgendwie Teenager gewesen, wo die Röhrenjeans und so, das hätte ich nicht. Ich hätte mich überhaupt nicht aus dem Haus wagen können. So. Ich hätte mich überhaupt nicht anziehen können. Also dieser Schlapper-Look war sehr gut und das war einfach auch so diese Erkenntnis, was da live passiert. Also ich hätte nie gedacht, dass man sich bei so einem, ich fand das immer so ein ruhiges, grooviges Stück, so Dein Herz schlägt schneller von 5 Sterne Deluxe, das, was da live los war. Also ich habe teilweise gedacht, ich kann es nicht überleben. Also was da, dass das live alles immer noch so ein, also wüster war als jedes Rockkonzert, das ich erlebt hatte. Wie experimentell das auch war, so Fishmob oder so. Das waren mit die besten Konzerte meines Lebens, die sich da, wo es auf einmal, wo die Tribal Drums auf der Bühne hatten, wo es auch mal 15 Minuten nur DJ Kotze Techno Party gab und alles, was da möglich war auf einmal. Also, dass du nicht nur die ganze Zeit Gitarrist und Bassisten und Schlagzeuger und Sänger anschauen musst, sondern dass sich das durch die Synthesizer und die Drumcomputer ja auch ständig wandeln kann. Mhm. Also für ein, zwei Jahre war ich da voll drin. Mein erstes selbstverdientes Geld für die Susanne zur Freiheit Single, Secondhand allerdings.
Du hast gerade von deinen ersten Live-Konzerten gesprochen, was da für eine Energie war. Eines meiner ersten Konzerte, also eines der allerersten Konzerte, war die Kelly Family auf dem Geldener Marktplatz. Oh. Um die geht's heute nicht, aber auch da gibt's Beweisfotos von. Nee, eines meiner ersten richtigen Konzerte waren die Fantastischen Vier in der Turbinenhalle in Oberhausen. Mhm. Das war die Lauschgift-Tour 1995, vielleicht war die Tour 96, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war die Tour, wo später live und direkt aufgenommen wurde, auch dieses Live-Album. Und dann war ich also 14 oder 15, bin also nicht alleine hin, sondern mit meiner älteren Cousine und deren irgendwie 2, 3 Freunden und sind dann da rein und habe ich das gleiche wahrgenommen wie du, was da für eine massive Energie herrscht im Publikum. Mhm. Und ich weiß bis heute ganz genau, wir gingen in diese Halle rein und links in der Ecke saß so jemand mit so einem dicken Mantel an, so eine Kapuze ganz tief ins Gesicht gezogen, so in sich versackt, rumhängend. Mhm. Und ich war mir zu 99% sicher, dass das Smudo ist, der einfach nur da rumhängt vor seinem Konzert. Wir waren eine Stunde früher da und einfach mal heimlich guckt, was so los ist am Eingang. Es kann bis heute nicht bestätigt werden. Höchstens von Smudo direkt, wenn er das hört. Ruf uns doch mal an, Smudo. Du hast doch Zeit. Steig mal kurz aus deinem Rennauto aus und erzähl uns mal die Story der damaligen Tour. Das war richtig Wahnsinn. Und ansonsten war es ja wirklich damals so, dass es wirklich eine neue Kultur oder Jugendbewegung plötzlich war, die das lostrat. Also ich habe genau die Leute vor Augen bei unserem Gymnasium, die halt als erste mit der Bambule ankamen oder mit Dynamite Deluxe. Ja. Und das waren auch die Kiffer meistens, so ist so. Das war aber ähnlich, wie wir mal über Such a Search sprachen, dass das irgendwie besser Crossover war, den Leute gehört haben, die glaubten irgendwie nicht die Dümmsten zu sein. Mhm. So war das ja aber der Art von Deutschrap auch damals. So, das waren jetzt keine total bildungsfernen Leute, behaupte ich mal, zumindest die ich da kannte, die das abgefeiert haben. Die trugen auch irgendwie ihre Fullcaps und ihre weiten Hosen, ihre großen T-Shirts, so das alles. Und das war dann so richtig, das war für 2-3 Jahre lang das Ding. Also die haben dann auch, und da war ich so nicht direkt mit dabei, aber so ein näherer Zaungast, weil es so Schulumfeld war. Freundeskreis kam damals ganz groß raus. Es gab damals, also hier Anna, ANNA und mit dir vor allen Dingen diese große.
Ja, diese Max Herre war ja auch sofort sowas wie Jim Morrison. Also es war Wahnsinn. So eine Identifikationsfigur für so viele.
Ich habe damals, Martin, hallo Martin, wenn du das hörst, ich habe mich auch schon seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen. Er hat damals Freundeskreis ganz viel mit seiner damaligen Freundin gehört und ich habe die beiden quasi als die Gelderner Version von Joy Denalani und Max Herre wahrgenommen. So, weil das auch so ähnliche Typen waren irgendwie und weil das sehr herzlich diese Musik abgefeiert haben. Auch da wieder sehr witzig oder auch logisch, wie viel von musikalischer Erinnerung auch mit Personen zusammenhängt. Wer hat dir die Platte damals gegeben? Wie hast du die gehört? Wo hast du die gehört? Warum hast du die gehört? Genau, gebrannt dann ja auch später. Ja, stimmt.
Das war ganz wichtig. Also ich bin auch nur noch zu Jams. So, also da war dann München Muffathalle und so Main Concept und alles so. Da waren Blumentopf so. Da waren Rockkonzerte vollkommen uninteressant. Irgendwann habe ich auf einem Fischmob-Konzert, da hat sich der Cosmic DJ seine Kleidung Cosmic entlegt. Cosmic DJ. Genau. Und da habe ich so einen vergammelten Socken von dem gefangen und habe mir den sogar zu Hause dann eingerahmt, weil ich das so wahnsinnig wichtig fand.
Und wir sind dann deine Eltern gesagt?
Die waren lange Zeit nicht in meinem Kinderzimmer, glaube ich.
Okay. Den Staubsauger reingeschmissen und wieder rausgeholt.
Wir sind dann auch, also ich war eher dann immer so Hamburger Schule. Also ich fand das alles, was von da kam, immer am interessantesten, weil es halt auch irgendwie so witzig war. Ich habe, glaube ich, keine Band mehr gesehen live als Fettes Brot. Da sind wir richtig so auf Pilgerfahrt, weil man dann mal in Eimsbusch sein wollte und so. Und dann habe ich sogar auf der Schanze, wie man jetzt sagt, das Bo gesehen, wie er aus einer Bank raus ist, und habe den so von hinten fotografiert und so, und fand das wahnsinnig aufregend. Und komm am Hamburger Hauptbahnhof an. Und da kommen zwei so sehr massive Typen auf mich zu und sehen mich in meinen Baggy-Klamotten und sagen so, hey Digga, willst du meine CD kaufen? Und das war für mich so ein Ritterschlag, dass so jemand, also dass man mich so anspricht, so als Teil der Szene irgendwie bekannt werde.
Shut up and take my money.
Das war leider total miserabel. Also die Band hieß, man kann es nicht mehr aussprechen, aber N-Wort, Kuss, ihr weißt, wie der Bandname eigentlich heißt. Das waren noch zwei Black People of Color, so, das hat mich umso mehr beeindruckt, weil es solche Leute bei uns im Bayerischen Land nicht gab und alles so. Und dachte jetzt echt so, das ist Hamburg. So, das war gleich mal so, jawohl, so hier
vor geht es mir nicht. Digga gleich so, ja, es stimmt, was ich höre.
Genau. So, da fand ich mich dann sehr zugehörig, auch wenn die CD leider überhaupt nicht gut war. Genau. Ich glaube, ich bilde mir ein, dass ich auf der Live-Premiere von Türlich dabei war, was sicher, das Digga. Haus abgerissen hat und so. Ich habe mir allerdings nie diese Lingo angewöhnen können. Also mir wird es bis heute ganz anders, wenn, also ich könnte nie, wenn mir langweilig ist, sagen, ich chill jetzt mal oder so. Mich flasht auch nichts. So, also solche Sachen kann ich nicht sagen.
Und auch nicht diese noch eine Generation später kommenden neuen Jugendworte wie, jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Also diese Langscheid-Jugendwörter der vergangenen Jahre, den Preis gibt es ja jetzt nicht mehr.
Ja.
Ist auch nicht in der Wortschatzübergabe.
Nein, spätestens mit Chillen war es vorbei.
Da warte ab, bis deine Kinder Jugendliche sind.
Gottes Willen, ja.
Einerseits will man es nicht, andererseits habe ich voll Bock drauf. Man will das ja schon mal mitkriegen.
So ein bisschen. Ja, und es wird dann, da wird es auch, wenn wir später noch drüber reden, so wie ist man denn dann als Vater? Also wenn es diese Art Deutschrap immer noch gibt, so wie cool findet man das dann, wenn die, keine Ahnung, wenn halt deine Frau nur eine Bitch ist und alles so, und wenn schwul immer noch ein Schimpfwort ist und ja. Kinder sowas nach Hause bringen und so, ist man dann genauso spießig wie die eigenen Eltern, die einem ganzen Roses verboten haben, deren Großeltern wiederum ihnen die Rolling Stones verboten haben oder so, oder muss man da einschreiten oder so? Das wird sich zeigen.
Also mein großer Sohn, so viel kann ich kurz verraten, aber jetzt hier kein Familienpodcast, ist jetzt in die Schule gekommen und dann höre ich auf dem Schulweg dahin ein paar Jungs aus vielleicht der dritten oder vierten Klasse reden, stehen an der Ampel und sagen, was reimt sich auf Kotze? Und mir wurde ganz anders. Also ich dachte, scheiße, das wird jetzt irgendwie spätestens in einem Jahr, kriegt er das auch alles mit. Und dann muss ich Sachen erklären, die ich bisher nicht erklären musste.
Ja, du wirst es nicht erklären müssen. Ich glaube, das regelt alles der Schulhof.
Das regelt der Markt.
Die School of Hard Knocks.
Was alle Leute in ihren Facebook-Profilen stehen haben, die in Wahrheit meistens keinen Abschluss irgendwo haben. Stimmt, nicht die Leute, die keinen Abschluss haben, aber da schreiben viele Leute da rein.
Es gibt in Berlin auch, wenn man sich traut, mit der U-Bahn zu fahren, ist immer so eine Werbung für die Hard Knocks-Schule.
Das muss man doch, stimmt, ja.
Oder?
Ja. Daher kommt es. Ich möchte, Stefan, bevor wir in die auf Deutschland einsteigen.
Vielleicht machen wir noch mal eine kurze Feedback-Runde. Wir sind schon voll mitten im Thema. Eigentlich sind wir normalerweise immer andersrum. Bevor wir voll jetzt in die Materie einsteigen, vielleicht noch mal kurzes eigenes Feedback zur vorangegangenen Folge. Fällt dir noch irgendwas ein, Fabian, was du noch zu Deutschpunk mit Nagel Thorsten, a.k.a. Nagelschmidt loswerden wolltest.
Ja, also die Folge ging ja 2 Stunden und 22 Minuten. Genau. Prost nochmal, Schnapszeit. Ja. Und man möchte meinen, dass alles gesagt worden wäre, ist aber nicht, egal über welches Genre wir sprechen, kann man immer noch mehr sagen. Im Grunde bereue ich aber nur eine Sache.
Mhm.
Und zwar die, dass wir, als wir über den Punknamen Ratte sprachen, dass ich die einmalige Chance vertan habe, das legendäre Filmzitat aus einem für mich, aus einem 90er-Film mit für mich sehr vielen legendären Zitaten zu droppen, dass ich das nicht getan habe. Und zwar, Achtung, aber Ratte ist doch auch ein Kollege.
Ach, das ist wieder diese Wie? Crash, Boom, Bang. Nein, das war Reset. Das war Reset. Bang, Boom, Bang, oder?
Bang, Boom, Bang. Für Leute, die im oder rund um den Ruhrpott herum groß wurden, der wichtigste und beste Film der 90er. Hm. Trotz H-Block-Soundtrack, sorry, Jungs.
Ah, der Song war nicht so schlecht, oder was?
Time of genau. Life, genau. Ja, andere, das war noch okay. War nicht so fett, ja. Das passt ja auch an. Wie Faust ist auch, das war alles gut und richtig. Sogar Til Schweiger hat einen lustigen Kurzauftritt darin. Und das will schon was heißen.
Ah.
Und zwar steht der mit so einer Fukuhila auf dem Fußballplatz und sagt genau ein Wort. Und zwar beleidigt ihn einer Spieler mit dem Wort Kartoffelficker. Enter und Abschied Til Schweiger in dem Film. Why not? So, abgesehen davon haben wir natürlich, weil es um die 90er ging, haben wir nicht über Punk und Punkrock nach den 90ern gesprochen, was aber beim Thema Deutsch-Punk auch gepasst hätte. Also so Bands wie Turbostart, Pasco, Schrottgrenze, Escapado, die haben dieses Genre ja schon auf ihre Art und Weise am Leben erhalten, mit viel so Emo, Screamo-Einschlag teilweise. Ja. Und ich persönlich hatte eine ganz große Liebe in Nullern für Jupiter Jones, für die frühen Jupiter Jones, die ihr alle nur erst seit Still kennengelernt habt und damit nicht die Band, die sie vorher war. Das war eine richtige Punkrock-Band. Und die waren auch groß beeinflusst von Muff Potter, von Hot Water Music, von Cat Car. Und ich hätte Nagel natürlich auch noch sagen können, wie wichtig mir Heute wird gewonnen, bitte, war. Also das Album nach Bordstein Krankengeschichten. Das habe ich also in Duisburg-Neudorf, wo ich studiert habe, damals besoffen nachts rauf und runter gehört und habe mich so von Himmel hoch jauchzen, bist du total betrübt, so verstanden gefühlt. Und das sind ja dann so, deswegen sind Platten ja einem wichtig, weil man sich irgendwie da einfach irgendwie mit der Musik auf dem Ohr gerade besser fühlt, als auf der beschissenen Asta-Party, auf der man vorher war. Obwohl man sich gerne da auch gut gefühlt hätte. So, aber naja, wir sind auch so eine Art Journalisten. Wir müssen ja ein bisschen Distanz halten. Deswegen habe ich das Nagel nicht gesagt. Jetzt, vielleicht hört das noch. So. Und wir haben eine Sache nicht gesagt über Slime, nämlich, die Nagel ja so, nicht nur Nagel, auch so viele andere zu Recht sehr wichtig fanden für das Genre. Michael Elfmeier ist nämlich vor ein paar Jahren mal bei Wer wird Millionär aufgetreten. Er saß bei Günther Jauch im Stuhl.
Stimmt.
Und er hat, weißt du, was er gewonnen hat?
Habe ich genauso wenig gesehen wie Oasis bei Wetten,
das. Ja gut, man kann ja alles wissen, es war ja nicht die 90er.
Also, ja, stimmt.
16.000 Euro hat er gewonnen. Und ist das noch Punk, wäre da die berechtigte Frage, die wahrscheinlich früher dann kam sie oder nicht, weiß ich nicht. Und das ist auch eine Gemeinsamkeit mit Muff Potter, nämlich deren Drummer Brami, Thorsten Brameyer eigentlich, saß 2014 auch bei Günther Jauch auf dem Stuhl. Und wer saß im Publikum? Und das haben wir wirklich verpasst zu fragen. Hm. Nagel als sein Begleiter. So, war bei Günther Jauch und durfte mal in die Kamera nicken und ich glaube sogar die Publikumsfrage, also die, wie heißt die da? Also die Frage, wo man ihn oder alle fragt, dürfte Nagel, glaube ich, auch so sagen. Ich weiß nicht, was es war. Er hat, glaube ich, 32.000 Euro sogar gewonnen. Und Wer wird Millionär scheint ein Auffangbecken zu sein für Punkrock-Musiker. Nämlich kurz davor oder danach, ich glaube davor, saß noch ein gewisser Alex Siedenbiedel dort. Sagt dir der was?
Siedenbiedel.
Gitarrist der Donuts.
Ah, okay, ja.
Ja, und der kommt auch aus Münster. Und der fiel aber von 32.000 auf 500 Euro.
Fun Fact zu den Donuts, der Sänger Ingo Donut kann seine ganze Faust in den Mund stecken.
Und er weiß auch sehr viel über Musik.
Davon gehe ich aus. Zum Beispiel über die 80er. Die hatten noch diesen, oder?
Stimmt, das war.
Oder wir hatten to the 80s. Ja, genau.
Also am Ende landen sie alle im Kapitalismus, so oder so. Hätten wir uns sparen können, die ganze Scheiße. Sonst noch irgendein besonderer 90s-Moment für dich, Stefan?
Nee, nur um den auch nochmal in die Folge zu bringen. Billy Corgan. Das wird ja
Wer
ein
ist
neues,
das denn? Den kenne ich ja gar nicht.
William Patrick Corgan.
Ja.
Wurde ja ein neues, also seit unserer letzten Folge, ein neues Smashing Pumpkins. Natürlich Doppelalbum angekündigt.
Darunter geht's nicht.
Vollkommen verwirrend ist, weil das letzte, das ja so brutal gefloppt ist, ja Volume 1 im Titel hat. Und wie es meistens so ist, gibt's nie eine Volume 2.
Außer bei uns, wir haben Teil 1 im Britpop und Teil 2.
Das stimmt.
Auf
dem
Fuße.
Wir breaken every rule wie Tina Turner. Das Album heißt irgendwie, man kann sich aussprechen, vorher schon auf Reddit geschaut, ob es irgendjemand gibt, der weiß, wie man das ausspricht. C-Y-R, Seer, keine Ahnung, darum geht es ja auch bei den Smashing Pumpkins. Das klingt
wie so ein Farbcode oder so. Ne?
Ja, und das heißt vor allem nicht Volume 2, obwohl es genauso aussieht, also die Ästhetik des Albums davor vollkommen fortsetzt. 20 Songs, geht auch gleich mal auf der Tracklist mit der schlechten Single los. Das heißt, es geht wahrscheinlich auch echt nur um 20 Songs hintereinander und kein großes Konzept oder so. Also es ist auch die Frage, ob Melancholy so ein Konzept hatte oder ob das einfach halt nur sehr viele gute Songs waren. Ich wünsche mir eigentlich, ich will eigentlich den ganzen Tag nur eine Kritik über das Album schreiben, in der Hoffnung, dass es schlecht ist, weil ich da mein tolles Wortspiel unterbringen kann. Multiples Korganversagen.
Gab es das noch nirgendwo?
Ich hoffe nicht. Ich
schreibe ja kaum wer in Deutschland über die Pumpkins noch.
Genau. Und wer schreibt, der ist kein Musikjournalist, ja, weil den ich gut finde und die sind doch so geil.
Zu Architektur, da, nee, wie war das?
Na, ja, dieses schon, Zitat.
Ja, so, Ketka, genau. Zappa und so weiter.
Genau. Elvis Costello meistens auch oft. Dein 90er-Moment, Fabian, hattest du einen?
Also, nee, nicht so richtig. Also,
du ewig Gestriger.
Ja, nee, also man hat täglich welche, wenn man sich mit diesem Podcast beschäftigt, das habe ich schon gesagt. Ja. Und darüber hinaus eigentlich nicht so einen besonderen. Ich möchte aber die Gelegenheit hier nutzen und nur ganz kurz, weil ich in der letzten Folge über alte Bands vom Niederrhein sprach, die ich mal wieder gehört habe. Ich habe eine Band nicht gedroppt, völlig zu Recht, weil die jetzt auch nicht so einen Impact hatten, bei allem Respekt. Die hießen Trio Grande. Das waren drei Freunde von mir. Die waren eine Klasse über mir und waren wohl sehr Deutschrap inspiriert und haben es dann auch mal versucht. Die haben ein paar Songs aufgenommen, die alle, glaube ich, völlig albern waren, aber jetzt auch gar nicht so schlecht gemacht. So. Mhm. Und ich möchte nur einmal nennen, um mich irgendwie dankbar zu zeigen, weil einer von denen, Daniel, viele Grüße an Daniel, der hat mich immer, der war 2 Jahre alt, der hat sich, oder ist es immer noch, oder ein Jahr, und der hat mich immer mit Platten versorgt, die ich noch nicht kannte. Also der war auch sehr into it, um mir dann Anglizismus beizubringen. Also eigentlich habe ich über ihn auch so Bands wie Get Up Kiss und Weaker Thans kennengelernt. Der war damals schon auch fleißiger, ist es bis heute noch, Rolling Stone und Musikexpress-Leser.
Der ist es.
Den muss man ja auch persönlich die Hand schütteln.
Ja.
Nicht, weil es sonst keine mehr gibt, aber weil das einfach war ein guter Input für mich. Und jetzt habe ich einmal nämlich die Platte genannt. Einer von denen, eine Platte gab es nicht, paar Songs. Einer von denen arbeitet sogar in Hamburg. Und da wir ja später hier Afrop begrüßen, kennt Afrop jetzt, wenn er die Folge später hört, Trio Grande. Gern geschehen, Jungs.
Das
später
muss ich mir vorstellen.
Das war die ganze Pointe, die ich machen wollte. Sorry für die Umwege. Es gibt Gründe, warum ich kein MC bin.
Vielleicht kommst du doch noch zum späten Feature.
Ah. Stefan. Ja. Was ich dich schon immer mal fragen wollte.
Ich bin verheiratet, Fabian.
Jetzt, wo wir unter uns sind. Den Ring hast du vorher nicht Nein, okay, da ist er.
Ja, den knibbel ich immer. Das ist super nervös hier rum, wenn ich dir gegenüber sitze, diesem rattenscharfen Podcast-Host.
Heirat zu tun. Stefan, was hältst du eigentlich von Werbung?
Werbung. Da gibt's wie alles im Leben, da gibt's sehr viel Gutes, sehr viel Schlechtes. Ich bin natürlich auch groß geworden mit so einer Anti-Haltung, dass Werbung so blöd ist, weil das hat dann immer so die Simpsons unterbrochen oder so. Hab dann aber
man
auch.
Konnte aber auch pinkeln gehen.
Ja, das stimmt. Aber das habe ich erst sehr spät in meinem Leben gelernt, wie man das macht. Ich habe sehr lange Windel getragen. Nein, Gottes Willen.
Fünf Jahre schon die Simpsons geguckt.
Wie mir die Sex Pistols eigentlich so mein ganzes Leben erklärt haben, haben mir die auch mal erklärt, wie man mit sowas umgehen kann. Da gab es ja so eine Reunion-Tour 1996, was ich erstmal fürchterlich fand. Weil deren Erklärung war einfach so, wir machen das nur des Geldes wegen so. Und dann habe ich aber auch erstmal verstanden, was Punk eigentlich ist, so einfach auf alles scheißen, das einfach machen. Wenn die das machen wollen, dann können sie es machen. Es gibt kein Dogma. Das heißt, man kann auch durchaus einfach Werbung machen. Meine persönliche Erfahrung mal mit Werbung war, dass ich mal in so einem Testpublikum war, damals noch im Studium. Da wurden einem so Demos gezeigt von zukünftigen Werbeclips und was am besten angekommen ist, das wurde dann tatsächlich produziert. Das fand ich alles fürchterlich. Aber ich kann mich nach wie vor ganz gut an so einen Clip erinnern. Da war so ein roter Vorhang wie an so einem Kasperle-Theater. Ewig lang, also viel zu lange für meistens sehr schnell geschnittene Werbung. Und auf einmal wurde die aufgerissen und da war so eine ganz absurde Puppe mit riesigen Augen, die einfach nur geschrien hat, Creme! Und dann ist die rückwärts untergefallen.
Du warst das doch selbst, wenn
ich das
klingt.
I wish I was. Das ist eine super Idee und das war dann für so Prinzenrolle oder irgend so eine Keksart. So. Die habe ich dann danach eine glatte 1 gegeben, war natürlich die auf gar keinen Fall weiter produziert wurde. Aber wenn man so Werbung macht, ich weiß ja nicht, was jetzt auf uns zukommt. Also sowas mache ich sehr gerne.
Okay, liebe Werbekundinnen und Kunden, ihr habt es gehört.
Ich kann sehr gut hysterisch schreien.
Genau. Werbung, genau wie du sagst, es gibt Gutes, es gibt Schlechte, wie es auch gute und schlechte Podcasts gibt und Butterbrote und
Musik aus den 90ern.
Zum Beispiel Musikvideos auch.
Ja.
Eine gute Werbung oder ein eins, was mir immer als gute Werbung einfällt, sind schon mal Spiele, diese Astra-Plakate von der Hamburger Bierbrauerei. Yeah. Die sind schön derbe, lustig. Neulich habe ich so einen krassen Nike-Spot gesehen, in dem Menschen und Sportlerinnen aus aller Welt so in ihre Bewegung ineinander geschnitten wurden. Also Menschen zum Beispiel in Kriegsgebieten und gleichzeitig springt dann jemand über eine Hürde. Also die Aussage, wir sind irgendwie alle doch eins und sollten einem Strang ziehen und so. Mhm. Also produktionstechnisch einfach ganz toll gemacht. Und keine Sorge, obwohl wir hier ein 90er-Podcast sind und bleiben werden, werden wir es nicht nostalgisch und erinnern an die Mini-Winnie-Würstchen-Kette oder was.
Maika macht das Würstchen.
Ja, war aber wirklich schön. Lieben Karl und die Annette. dafür wieder liebe, liebe Grüße an Oli P. und seine Gäste, da war es das schon mal Thema.
Oder dieser, der Typ, der noch Nummer 1 jetzt hatte, dieser Almö hier aus der Schweiz, diese Milka-Oper, der mit genau, aber Vorsicht, ist cool, cool, man.
Genau. Über den haben wir auch schon gesprochen, die schlaue Hörer.
Stimmt, bei Eurodance.
Genau.
Und da gab es noch einen, der hat immer so eine Schokolade so lüstern angeboten und gesagt, dass die Daumen dick ist.
Die Daumen dick.
Wo ich mich immer gesagt habe, wie beeindruckt denn sowas.
Jetzt fangen wir doch schon wieder an und dann noch den
mit Mann und so. Wir, ne? Wir können auch nicht
aus unserer Nachbarn Haut die dreckigen aus. Gläser sehen und die können das nicht den Nachbarn einladen. Dann.
Genau, ich habe gar kein Auto.
Ja. Genau.
Oder diese zwei Ortschaften, die immer ganz, die so ein
Spieler gewesen
sind.
Aber die Paella, die war auch schon ganz geil, ne? Da hätte ich auch für gespielt, wenn ich die hätte essen dürfen.
Genau.
Es geht um Werbung in Podcast. Die gab es in den 90ern nicht.
Ja,
so.
Ja.
Und als hochseriöse Top-Journalisten sollte und darf uns Werbung natürlich eigentlich nicht interessieren, wie wir alle wissen. Und letztendlich ist es aber so offen können und müssen wir sein, warum nicht, neben den Heftverkäufen, aber auch das, was uns ja unsere Job sichert.
Also, ja, ja, klar.
So ist es. Und da es unsere Musikjournalismusbranche, auch das in offenes Geheimnis, jetzt nicht besser oder schlechter als anderen journalistischen Branchen geht.
Ja, vor allem jetzt nicht in diesem Jahr.
Also. Ja, das ist natürlich, das ist völlig out of order.
Also wir können echt froh sein,
vorhängen.
Dass es uns überhaupt noch
gibt. Vorübergehend geschlossen, also nicht wir, sondern sondern das Jahr sollte vorübergehend geschlossen werden. Und dann müssen wir natürlich auch über innovative und wirklich gute Werbemöglichkeiten nachdenken und darüber interessiert sein. Und hättest du mir jetzt zum Beispiel vor einem Jahr gesagt, dass ich mal mit meinem Gesicht und meiner Stimme Werbung machen würde, hätte ich natürlich sofort abgewunken.
Hättest du das nicht sehr geschmeichelt? Ich hätte gesagt, du hättest ein Gesicht für, also könntest der neue Kinderschokolade-Boy sein oder so?
Irgendwie ja, aber gleichzeitig denkt man sich natürlich dann, ich verspiele mir doch all meine Credibility als Journalist, wohlwissend, still und heimlich, dass ich die nie hatte. Und dann so, habe ich ja nichts zu verlieren. So, ja, nee, aber genau, und das habe ich, seit wir selbst Podcast machen, Podcast einen erstmal, höre ich mich auch selbst in viele andere Podcasts rein und höre, wie gut oder nicht gut die Werbung umsetzen. Und ein sehr gelungenes Beispiel finde ich auch das nicht als Schleichwerbung zu verstehen, weil die haben es nur wirklich nicht mehr nötig. Baywatch Berlin, der Podcast von Klaas Häufer Umlauf und seinen Jungs Jakob und Thomas. Ich war erst ein bisschen verstört, wie prominent die sich dort für Werbung hergeben, die selbst ansprechen und fand das dann plötzlich total gut, eben weil sie es so authentisch und glaubwürdig machen, ist natürlich trotzdem klar gekennzeichnet, wie es sich auch gehört, ne? Sie reden da dann auch so über Sachen wie so High-Class-Autos oder Sprachlern-Apps und so, kann man darüber diskutieren, ob die Produkte dann so passend für die Zielgruppe sind oder nicht. Da werden sich alle was bei gedacht haben. Aber es ist gut gemacht und sichert denen bestimmt auch ein bisschen mehr als in die Produktionskosten, die sie da haben.
Und inspiriert uns dazu, wie wir es machen können.
Ja, genau. Also lernen von den Großen.
Ja.
Gut, jetzt sind wir noch nicht ganz Klaas mit seiner Strahlkraft und Reichweite, aber wir wollen natürlich dahin.
Aber ich glaube, wir sind beide Größe. Das meinst du,
ich
sagen
auch?
Darf. Ich glaube schon.
Ist ja so klar.
Ja, der hat doch mal den Style Award moderiert
vom Musik Express. Stimmt, genau.
Wir waren
schon beim Podcast mit ihm. Sitzt man ja auch nur am Mikro meistens. Da sieht man es auch nicht so. Ich zum Beispiel bin ein Sitzzwerg. Also ich bin im Sitz noch kleiner, als ich eh schon bin. Du bist
überhaupt nicht klein.
Bei dir merkt man es gleich schon, dass du so die Billikorgenhühne gleich wieder aus dir herauswachsen lässt.
ständig Billikorgen.
Naja, was denn? Die Geister, die ich rief, das Yellow-Shirt.
Stimmt.
So, das ist also nicht heute, aber neulich mal.
Ich sehe wirklich ganz genauso aus wie der. Ich habe den einmal interviewt. Das war völlig verwirrend, weil er irgendwann mir die Fragen gestellt hat. Korgenception.
Wie neulich, jetzt geraten wir doch arg ins Labern, das ist ja nicht schlimm. Neulich postete jemand auf Facebook ein Video davon, wie Janet Biedermann auf irgendeinem Event in Deutschland, Echo, Aftershow-Party, was weiß ich, versucht hat, Chad Kroeger von Nickelback zu interviewen.
Oh.
Ich habe mich weggeschmissen. Das war so lustig, weil Janet Biedermann, so lieb und nett und sympathisch wie sie ist, sie war dem Job in dem Moment einfach nicht gewachsen. Sie war so sehr girly, nicht girly, sondern sehr so teeny-mäßig. Ja. Hüpft sie so rum. Oh, da ist Chad Kroeger, sollen wir ihn mal ansprechen? Ja, komm mal mit. Kamerateam damit hingeschleppt. Und sie hält das Mikro hin. Hi, Chad! Und dann sagte sie nichts mehr. Dann ist ihr keine Frage eingefallen. Und da hat er, man kann über von Nickelback halten, was man will, da hat er sehr souverän reagiert, hat sich das Mikro geschnappt, hat gesagt, let me do the interview.
Oh, wow.
Und hat dann erstmal selbst so gesagt, ja, I like Berlin, blablablub, also die Phrasen beantwortet, die man sonst gestellt bekommt. Und, ja. Und hat also Janet Biedermann im Grunde diesen Einsatz gerettet. Mhm. Er hat aber natürlich auf Englisch geantwortet und hat sie es irgendwann unterbrochen und gesagt, hey, unsere Hörer, our listeners can't understand English. So, und ist ohne Tschüss zu sagen wieder gegangen. Super. Wie komme ich drauf? Keine Ahnung. Scheißegal. Guckt euch das mal an. Was wir eigentlich sagen wollten, unsere 90.210 Folgen, was auch immer da noch kommt, die wollen wir natürlich in trockenen Tüchern wissen und deswegen versuchen wir das jetzt auch mal mit der Werbung. Mit passender natürlich. Soll ja niemand sagen können, dass wir alten Säcke uns irgendwelche neuen verschließen würden, ne?
Genau.
Werbung.
Es geht heute um Deezer. Deezer kennt ihr alle, wir kennen es und ihr auch, weil wir mindestens so große Musikfans seid wie ihr oder umgekehrt. Deezer ist einer der größten Streaming-Anbieter weltweit und weil wir alle Musik hören und streamen, sagen wir jetzt das, was offensichtlich ist. Das kann man nämlich auch mit deren App ziemlich gut und übrigens genauso gut wie unser Podcast dort hören. Mit das nur am Rande. Eigenwerbung.
Den Einstieg erleichtern.
Deezer haben nicht nur ihre eigene App, sondern die haben jetzt eine neue Hörbuch-App am Start.
Aha.
Die heißt Audiobooks bei Deezer.
Mhm.
Und das dortige Programm haben sie sozusagen von dem Musik- und Podcast-Programm outgesourced, wenn man so will. Hörst du überhaupt Hörbücher?
Tatsächlich komme ich da auch gerade nicht so dazu. Ich habe als Musikjournalist, der ich ja hauptberuflich bin, und als Vater, wie gesagt, so viel akustischen Input schon den ganzen Tag. Also wenn die Kleinen dann auch irgendwann mal im Bett sind, dann ist mein Motto eher wie Depeche Mode, enjoy the silence.
Oh, schön. Aber die Kinder, die hören natürlich Hörbücher?
Die hören die ganze Zeit. Also die haben so eine Tony-Box. Das ist auch der ständige Wegbegleiter. Die kommt überall mit. Das ist wichtiger als jeder Teddybär. Und es gibt bei uns auch kein Frühstück, kein Mittagessen, kein Abendessen, ohne eine Folge Benjamin Blümchen zu hören.
So, und obwohl hier wahrscheinlich wenige Kinder zuhören, vielleicht auch ein paar Eltern von Kindern, also unsere Generation, die 90er, hallo. Und da zum Beispiel, was du gerade schilderst, da kommt auch Audiobooks bei Deezer ins Spiel. Da kannst du nämlich so einen Kids-Modus einstellen und den Jungs ein Device deiner Wahl in die Hand drücken und dann doch ziemlich sicher sein, dass sie nicht auf der Stelle aus Versehen oder noch schlimmer absichtlich die 187 Straßenbande anmachen oder sowas.
Ja.
Weil es eben nur in Anführungszeichen, zum Glück nur die Hörbücher gibt. Deshalb eine eigene App nur für Hörspiele und Bücher zum Beispiel. Für Erwachsene hat das natürlich auch Vorteile. Es gibt unter anderem so eine Offline-Funktion, also Inhalte können heruntergeladen werden und ihr müsst nicht euer Datenvolumen wegsaugen, wenn ihr 5 Stunden im Zug sitzt zum Beispiel. Und es gibt eine eigene Bibliothek, wo ihr genau sehen könnt, was ihr wann angefangen habt und was ihr doch mal wieder weiterhören wolltet oder euch abspeichern. Diese Lesezeichen fand ich ja schon geil bei Netflix damals, als man dort einfach weiterschauen könnte, wo man aufhört.
Fantastisch.
Unvorstellbar davor.
Ja, ja.
Zeiten.
Mit der VHS groß geworden.
Ja, genau. Und es gibt einen Sleep Timer, also Leute, die beim Einschlafen nicht die Silence enjoyen wie Stefan, sondern nochmal so Hörbücher hören, die könnten sich da so einstellen, dass es irgendwann ausgeht und man nicht doch 2 Stunden verpennt hat, dann ist nämlich auch das Lesezeichen nichts. Und es gibt auch eine barrierefreie App für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen, natürlich auch ganz wichtig. So, und wir können das übrigens ja auch super, Stefan, als Vorbereitung für unsere weiteren Podcast-Folgen nehmen und für unsere Arbeit überhaupt nutzen, denn das Audioprogramm von Deezer umfasst mehrere 10.000 Titel. So viel werden wir nie hören.
So viel kenne ich gar nicht. Oh,
nee, wirst du auch nie kennenlernen. Obwohl du ein sehr belesener Mensch bist.
Ach, bitte.
Ich lese ja nicht.
Ja, genau, du hörst dann bald.
Darunter auch Musikbücher, wie zum Beispiel Easy Does It, Crow, Die Maske und der ganze Rest als ungekürzte Lesung. Mhm. Wenn wir uns also um mal Deutschrap in der Nuller oder der Zehner beschäftigen wollen, wäre das zum Beispiel was. Und wenn es mal was ganz anderes zur Ablenkung sein soll, da habe ich mir schon den Roman Grime, Brainfuck von Sibylle Berg abgespeichert.
Oh, ja.
Und
das interessiert mich auch.
Und Jonathan Safran Foer's Wir sind das Klima.
Oh ja.
Gelesen nicht
guter
von ihm.
Mann.
Guter Mann. Also die Sachen, die ich von ihm gelesen habe, waren sehr gut.
Ja.
So wird auch das wieder sehr gut und erhellend sein. Gelesen von Christoph Maria Herbst. Wir kennen der kann Stromberg, der kann toll lesen, man darf halt nur nicht an Stromberg denken. Es kommt das dem Föhr nicht so gerade zugute. Ich hätte auch sofort Chick von Wolfgang Herrndorf mir nochmal gegeben, gelesen von Hanno Kofler, dem Schauspieler, aber das habe ich natürlich schon gelesen. So, und jetzt fragst du mich zu Recht, was kostet der Spaß?
Ja, was kostet denn der Spaß, Fabian? Ja. Wer soll das alles bezahlen?
Eure Kinder haben Taschengeld.
Nein,
natürlich nicht.
Zieht die ab.
Es kostet nichts. Kita. Es kostet nichts, zumindest nicht extra. Wer bereits dieser Kundin oder Kunde ist, bei einem der Bezahlmodelle, also Premium, Family, Hi-Fi oder Student, und damit angefangen bei einem Preis von nur 4,90 € pro Monat, der kann die Audio oder die kann die Audiobooks bei dieser App gratis herunterladen und ausprobieren und hat also eh nichts zu verlieren. Da kann eure Tony-Box, Stefan, schon mal kacken gehen, nämlich mit 15 Euro pro Spielfigur, aka Geschichte, finde ich das ein bisschen viel, aber das nur am Rande. Und Achtung, ganz wichtiger Hinweis, Neukundinnen können dieser Premium 3 Monate gratis testen, auch ohne Verpflichtung, das heißt, man kann die das erkündigen, also give it a try. Zu gewinnen ist aber auch darüber hinaus ziemlich viel, denn zum Beispiel beim Pendeln, Einschlafen, Putzen, Kochen oder sonst was, nicht nur Typen wie uns beim Sabbeln zuhören möchte, sondern vielleicht nur so Bestseller-Autorinnen und Autorinnen, die wirkliche Geschichten zu erzählen haben, dann kann und sollte man das mal machen. So, und damit weiter im eigentlichen Thema der heutigen Folge von Never Forget.
Ich denke die ganze Zeit jetzt über 4,99 nach. Das Fantas. Eigentlich beste Fanta 4-Album. Man sagt ja immer Lauschgift, aber es ist 4,99. Also du siehst, wie gut diese Werbung in diesem Podcast passt.
Darüber, über die Behauptung gerade, dass 4,99 besser ist als Lauschgift, wird zu diskutieren sein.
Oh ja, darüber werden wir reden.
Werbung Ende.
So, nach der Pinkelpause, weil wir sind voll die GBZ-Oholiker, Grasbacks und Zärtlichkeiten. Man muss auch irgendwann mal pinkeln. Wir erzählen euch jetzt mal kurz was zur, also hoffentlich kurz, was zur Geschichte von Deutschrap.
Ich habe meinen Hoodie auch wieder angezogen, um ein bisschen real zu sein.
Genau, stimmt. Wir ziehen das ganz schnell durch. Bitte ziehen Sie durch, Deichkind. Wird ja dieses Jahr 20.
Achso, gehen Sie vorbei, heißt das natürlich nur. So. Oder gehen Sie nicht über los und ziehen Sie nicht.
Naja, es ist schwer genug, sich da am Riemen zu halten. Es gibt ja sehr viele Bücher und Filme über die Geschichte von Deutschrap. Mit das Beste davon von unseren geschätzten Kollegen David de Boiteau und Jan Wehn, könnt ihr uns hören. Aber wir müssen ja auch einfach mal wissen, worüber wir hier reden. Wo ging Deutschrap überhaupt los? Deutschrap ging los, wie so fast alles in diesem Land, mit Thomas Gottschalk.
Ach, ganz kurz, bevor du das jetzt sagst, wer keine Lust hat, das sich jetzt kurz anzuhören, der schaut sich einfach diese History of Deutschrap von Jan Böhmermann und Dendemann an.
Das stimmt.
Da ist ja auch alles drin.
Da ist eigentlich auch alles
drin. Also nur die Songs, also keiner sagt was dazu. Aber
genau. Einfach einen anderen Tab aufmachen und sich das angucken. Bei uns dann ungefähr so 10 Minuten weiter.
Die deutschen Timberlake und Fallon. Genau. Was man über uns ja so ähnlich sagt.
Entschuldigung. Also Deutschrap geht los. Erstmal so als Novelty-Ding in Deutschland. 1980 GLS United, das waren Thomas Gottschalk und die Journalisten Frank Laufenberg und Manfred Sechsauer mit ihrem ersten deutschsprachigen Hip-Hop-Song Rappers Deutsch, also so eine Verballhornung von Rappers Delight, einem großen Hit von der Sugar Hill Gang damals. Wir bleiben gleich mal bei Gottschalk. 1984 traten bei Wetten, dass dann sogar die Rocksteady Crew auf, also eine 77 in der Bronx gegründete Breakdance Crew. Man hat sowas die ganze Zeit schon irgendwie immer gesehen. Also es gab so Aerobic-Sendungen, falls du dich noch erinnerst, im Fernsehen. Da war damals auch schon immer mit Breakdance-Untermalung.
Ich erinnere mich, aber als ich das erste Mal davon hörte und jetzt, wo du das gerade nochmal sagst, habe ich ja eher an die sexy Sportclips in den 90ern gedacht.
Ach Gott, das wäre schon DSF, oder was?
0,190 und, und Eurosport gab es auch noch, aber diese Satellitenschüssel. Wir hatten ja sonst nichts.
Man hatte sonst nichts. Also es war eher so ein Novelty-Ding. Also da gab es ganz früh 1983 gab es schon einen Remix von Eisgekühlter Bommelunder, Hip-Hop Bommi Bob, die Toten Hosen featuring Fat Five Freddy. Die so Falco, die erste allgemeine Verunsicherung, die haben ja auch schon sehr viel mit Rap gearbeitet. Das war aber alles noch sehr, sehr so körperlich. Also man hat das immer mit diesem Breakdance in Verbindung gebracht. Der Buffalo Girls von Malcolm McLaren war bei Ronnie's Pop Show, was ja auch so ein völliges Missverständnis von Popmusik ist. Also dieser von Otto Walkes synchronisierte Affe. Da hat man den Deutschen irgendwie Hip-Hop beigebracht.
Das kann man heute auch keinem erklären. Das ist eine Sendung.
Unglaublich, aber das wurde auch einfach, das war eine Unterhaltung. So, das wurde einfach nicht so ernst genommen. Deswegen dachte man halt einfach so, ja, Hip-Hop, das sind Leute, die nicht singen können und so. Das wurde erst mit der Zeit, wurde es immer ernst genommen, bis es jetzt, immer ernster genommen, bis es jetzt halt alles dominiert. Filme waren ganz wichtig. Wild Style oder Beat Street. Beat Street wird ja, beide werden ja ständig auch zitiert. Beat Street übrigens produziert von Harry Belafonte damals. Ach. Man weiß nicht genau, wer der erste Deutsch-Rapper war, der zuerst auf Deutsch gerappt hat. Wahrscheinlich war es tatsächlich GLS United. Das gab aber auch 1983 schon so einen Novelty-Act, der hieß Cheeky. Das war ein Elfjähriger, der hatte einen Song, der hieß Electric Boogie Boots. Wirklich ernstzunehmend war es dann aber erst mit Torch.
Aber es gab ganz kurz auch niemanden, glaube ich, der das so eindeutig für sich beansprucht hat, diesen Titel. Ne?
Genau.
Also wie es hier in Berlin oder in Deutschland Streit um den ersten Döner gibt,
Das
ist jetzt da nicht so der Fall.
Genau, also das war wahrscheinlich wie vieles einfach parallele Entwicklungen. Also Es kam einfach Hip-Hop rüber und jeder hat das so, oder viele Leute haben das für sich irgendwie ausgelegt und da gab es noch keine Szene oder so. Es war einfach über das ganze Land verteilte Ursuppe. Torch von Advanced Chemistry hat sogar ohne das Wissen seiner anderen Bandmitglieder Ende der 90er angefangen, auf Deutsch zu freestylen.
Und das ist ja einer der ersten, den alle Deutschrapper nennen, wenn man nach dem Ursprung fragt.
Den dann, genau. Also nicht umsonst heißt das letzte Beginner-Album ja Advanced Chemistry, genau. Um einfach nochmal so Tribut zu zollen, dass diese große erste Band, die auch schon sehr viel zusammengebracht hat. Also sowohl irgendwie halt einen eigenständigen Flow zu haben, sehr politisch aber auch schon zu sein. Also das waren ja sowas Ähnliches wie die Public Enemy aus Deutschland oder so.
Ja, und Advanced Chemistry haben ja ganz grob, aber zeitgleich angefangen mit den Fantastischen Vier, die so in Stuttgart rumdümpelten.
Genau, nur waren die nie auf irgendwelchen Jams. Die haben eigentlich, also die waren, haben sich nicht als Teil dieser Szene irgendwie so verhalten.
Genau, sagen sie ja selbst. Die wollten einfach nur den Spaß haben und Spaß machen und die waren nie auf der Straße, die hatten nie Street Problems und sie haben es trotzdem gemacht und Smudo, hört man und sieht man in Interviews, möchte halt auch, er kommt immer sehr sympathisch rüber dabei, aber man spürt schon, er möchte diesen Titel irgendwie erster Rapper in Deutschland nicht kampflos an Torch abgeben. Er sagt schon, ich glaube, dass das so zeitgleich war. Wir haben ja nichts voneinander mitbekommen.
Was genau.
Ja völlig logisch irgendwie klingt auch.
Völlig andere Städte, kein Internet. Woher willst du das wissen? Jeder hängt in seinem Jugendzentrum rum. Woher will man wissen, dass in Heidelberg auch was passiert? Oder in Stuttgart. So. Oder in Hamburg. Wichtige Person damals auch Cora E. Die ist 1987 schon nach New York und hat Afrika Bambaataa getroffen. Also auch eine der Wegbereiter für Hip-Hop. Der war ja Anführer der Super Zulu Nation, deren Gesetze war kein Rassismus, keine Drogen und immer das Positive in allem sehen.
Klingt erstmal super,
das war für sie auch Hip-Hop. Mittlerweile auch Afrika Bambaataa musste auch zurücktreten, dem wurde auch sexueller Missbrauch vorgeworfen, da scheint auch was dran zu sein, aber also mal schauen. 1989 dann der erste wirklich ganz, ganz wichtige Deutschrap-Song, nach wie vor total relevant, Ahmed Gündüz von der Fresh Family. Klingt wirklich nicht wie irgendwas, was noch in den Kinderschuhen steckt. Also das ist in puncto Produktion, aber natürlich auch Text wahnsinnig relevant noch heute. Da gibt's eine Strophe, die in so aus so sogenannter Gastarbeitersicht irgendwie in gebrochenem Deutsch gerappt wird. Die Generation der Leute, die damals nach Deutschland kamen. Zweite Strophe dann aber schon aus Sicht der zweiten Generation in perfekten Hochdeutschen. Alles so, wie schwer es ist, sich in Deutschland zu integrieren. Parallel dazu Entwicklungen in Frankfurt. Moses Pelham war damals auch schon sehr, sehr weit dabei, sagt aber auch, dass damals Rap und Elektro eigentlich mehr oder weniger das Gleiche war. Der hatte damals auch, also er ist selbst das beste Beispiel dafür, eine Platte veröffentlicht, Raining Rhymes, die ist gar nicht so schlecht, die produziert ist von den Leuten, die Snaps sind. Also das ging alles so
ineinander. In Frankfurt kam alles zusammen.
Genau, das waren die gleichen Diskos.
Hört euch die Eurodance-Folge an, dann wisst ihr ein bisschen mehr darüber.
Genau. 1990 dann die erste Titelstory in der Spex Crowds with Attitude. Da gab es dann im Jahr darauf sogar einen gleichnamigen Sampler. Da waren auch schon die Fanta 4 drauf. Schaut fürchterlich aus, so schwarz-rot-goldene Farben vor einer grauen Mauer. In den Liner Notes steht dann sogar, ich zitiere hier mal kurz, es war schwer genug, als Nicht-Amerikaner und Bleichgesicht im Hip-Hop akzeptiert zu werden. Ich glaube, hier liegt die Schuld deutlich bei den großen Plattenfirmen, die vorzugeben meinen, ohne einen N-Wort kein Hip-Hop verkaufen zu können. Also auch so ein Geburtsfehler, da finde ich drin. Und dann auch schon der Durchbruch eigentlich. Die Fantas kamen aus dem Nichts auf einmal mit Dieter, der große Hit, waren dann in der HSC-Werbung hier sogar.
Echt?
Ja.
Wegen Saft oder was?
War das Saft? Das weiß ich nicht mehr.
Dann wäre aber sofort, das wäre das Glück des Marketing von Jose, wenn sie das dafür ausgewählt hätten.
Also ganz bekommst. Viel gleichzeitig ist dann passiert. Es gab diesen Spaßrap eben von den Fantas. Dann gab es aber sogar von der Stadtzeitschrift Prinz damals den Sampler Hip-Hop Hurra, also eine Anspielung auf Naughty by Nature, eine Compilation mit Rap gegen Rechts. 1993 gab es schon Freestyle auf Viva, das erste deutschsprachige Hip-Hop-Magazin.
Und das war ja zeitgleich Rap gegen Rechts, 93, da gab es auch irgendwie Anschläge, wir sprachen auch mit Nadine in Deutschland drüber, Anschläge in Deutschland, Rassismus und rechte Tendenzen und rechte Ausschreitungen waren ein Thema. Dann kam auch zeitgleich ungefähr zur Zeit Kauf mich von den Hosen raus mit Sascha, ein aufrechter Deutscher und
genau,
sowas.
Scheinlich Liebe sowieso.
Das genau. Also das schien zum Glück genreübergreifend ein Ding zu sein.
Ja. Also da war enorm viel, hat sich enorm viel gleichzeitig bewegt. Es hat sich dann auch, weil sich so viel bewegt hat, gleich schon mal aufgespalten. So wie in USA ja Old School, also was noch so der ganze Disco-Hip-Hop war, und New School, was dann schon Run-DMC und so waren, die viel, viel härter waren, hat sich es auch hier gleich mal gespalten in so die alte Schule, dass so Leute waren wie Advanced Chemistry, Cora E, eben die Stiebert-Twins, bei denen es sehr, sehr explizit darum schon ging, eine politische Haltung zu haben, und die neue Schule, was dann dieser ganze sogenannte Gymnasiasten-Rap war, also auch dieser Blödel-Rap von Tobi und das Bo,
Fettes
Brot, genau. Und trotzdem gab es dazwischen auch immer noch so Bindeglieder wie die Beginner, die auch aus dem Punk-Umfeld kamen und so eine...
Die auch am Anfang noch absolute Beginner hießen.
Absolute Beginner hießen und sich sehr politisch einfach positioniert haben. Also zum Beispiel diese Song Keine gegen Polizeibrutalität, die haben... Die kamen auf die Bühne mit so einer aufblasbaren Puppe, die sie in Polizeiuniform angesteckt haben, und haben ein Hakenkreuz mit einer Kettensäge zersägt und alles so. Da gab es einfach sehr, sehr viele Berührungspunkte mit Punk, auch weil es einfach keine Konzertveranstalter Hip-Hop noch nicht ernst genommen haben, auch nicht als Marktkraft gesehen haben. Das heißt,
also es musste DIY sein.
Genau, das war alles irgendwo in deinem autonomen Jugendzentrum, und da war halt vor dir die Punkband, und dann kamst du und dann kam wieder eine andere Punkband. Das heißt, hat sich sehr, sehr die Hand gegeben. Aber da war natürlich auch sehr viel Zeit für rumgeblödelt. Parallel dazu wurde Cora E. damals dazu aufgefordert, für L'Oreal Werbung zu machen. Sie hatte auch das Angebot, ein Tic-Tac-Toe-Album zu schreiben, und hat sich dann selbstständig so aus der Szene zurückgezogen.
Weil sie das Angebot bekommen hat.
Sie hat einfach gesagt, das ist einfach zu sehr Sellout und so, und sie will jetzt auch nicht, als die Frau so jetzt muss Werbung für Gesichtscreme machen und alles so.
Das hätten wir auch Jessie fragen können, hätten wir das da schon gewusst.
Warum hätten wir das abgelehnt?
Vielleicht.
Man lernt.
Sie hat es nicht abgelehnt, Cora E. hat es abgelehnt. Mhm. Vielleicht wusste Jessie aber gar nichts von dem Angebot, was das Menschen
kann auch sein, hat. Genau. Und da ist ja auch waren von vielen, glaube ich, auch abgekoppelt. Und in all dem war auch Platz für das Rödelheim Hartreim-Projekt. Also so der Blueprint für den ganzen Gangster-Rap, der dann aus Berlin vor allem über das Land kam. Mit dem Debütalbum direkt aus Rödelheim, was ja auch eine Abwandlung von Straight Outta Compton ist, von NWA.
Aber natürlich nicht ansatzweise irgendwie so real und so ernst zu nehmen. Das war natürlich schon so gemeint.
Und ja,
ich will denen auch keine Glaubwürdigkeit absprechen.
Ja.
Aber so als richtig derbe Gangster wurden die auch nicht so richtig wahrgenommen, oder?
Nee, aber die haben, ich glaube, alles dann ermöglicht, was danach irgendwie kam. Also das war schon so Typen, da gibt es so ein Zitat aus dem Buch, das ich vorhin erwähnt hatte, von Dr. Renz vom Fetten Brot, der sagt, bei RAP hatte man ganz stark das Gefühl, nicht deren Freund zu sein. Das war okay. Das schon alles. So.
Man muss ja auch sagen, die Spätgeborenen kennen Moses Pelham vielleicht daher, dass er derjenige ist, der Stefan Raab die Zähne ausgeschlagen hat.
Ja, das stimmt.
Also kann man so sagen, ist Fakt, oder? Ja, oder werden wir jetzt verklagt von ihm nochmal?
Nee. Moses Pelham, das wusste ich auch gar nicht, habe ich jetzt erst in der Recherche gelernt, sich von den maßgeblich von den Onkels hat inspirieren lassen. Also die haben ihn dazu gebracht, dass er auf Deutsch rappt. So, der fand zwar die Ärzte gut, aber er fand einfach, da ist keine Soul drin, so, das ist alles sehr intelligent, aber das ist natürlich alles auch x-fach ironisch gebrochen und lustig und alles so, und der hat eher halt Soul-Musik aus USA gehört und hat sich da einfach wohlgefühlt und ist mit der Power der Onkels oder keine Ahnung, mit deren Delivery hat der sich erst angefreundet. Also waren
das ist aber ein gruseliger Gedanke, dass die Onkels irgendwie Deutschland beeinflusst haben.
Dass die dann doch auch für irgendwas gut waren. So.
Wie sagt Hans-Dieter Hüsch, ein Gitarrist, alter Schwede. Hans-Dieter Hüsch, ein Kabarettist vom Niederrhein.
Ja.
Wer weiß, wozu noch gut ist.
Genau.
Also, alles hat irgendwie seinen Sinn. Und wenn nicht, dann
suchen wir. Aber hier nochmal ganz explizit Wir mögen die Onkels nicht.
Nee, wir mögen die Onkels nicht, wir sprachen schon darüber. Und trotzdem, es stimmt ja, wenn man an Deutschrap denkt und Hip-Hop aus Deutschland, denkt man ja vor allen Dingen an Stuttgart und Hamburg.
Genau.
Und Berlin erst seit den Nullern.
Berlin erst
und
später, ja.
Frankfurt war aber immer auch da. Man denkt nicht zuerst dran, aber war natürlich genauso wichtig. Nicht, weil es irgendwie dazwischen ist, sondern weil hier RHP und Moses Pelham.
Genau.
Sabrina Setlur
kam ja auch daher. Alles, aber das war auch so ein anderes Lage. Dieses ganze 3P, das hat auch so mit dem anderen, das hatte so... Es hat gar nichts mit dem anderen zu tun. Also es gab keine Überschneidungen zu den anderen Szenen.
Aber sie haben es, und das muss ich Ihnen wirklich so gut erhalten, geschafft, eine der wenigen Female-Popstars in dem Genre hervorzubringen.
Das muss man
also
sagen.
Ich glaube, Sabrina Setlow war ja überhaupt eine der erfolgreichsten Sängerinnen, Rapperinnen der 90er und überhaupt aus Deutschland.
Ja.
Und das haben nach ihr in dem Genre leider keine Frauen mehr geschafft.
In der Größenordnung nicht mehr, das ist richtig.
Also auch Männer haben es nicht geschafft in der Größenordnung.
Genau.
Außer Xavier Nadu und so.
Ja, ne? Oder der Bowser oder so.
Ja, also genau, andere Dekade.
Anderes Jahrzehnt. Jetzt sind wir auch schon hier im Schnelldurchlauf durch die Geschichte. Ende 97 wird Schuss gegründet, Sommer 98 gibt es das erste Splash-Festival. Es wird immer größer und irgendwann geht es dann auch in Berlin los, nämlich genau in dieser Zeit. Da gab es davor schon die Anfänge mit den Specialists, die hervorragende Afrokalypse mit Afro-Patten, zu dem es auch
das waren diese Harris-Brüder, diese riesen,
genau, ne? Dean und Harris, Zwillinge. Genau, Harris dann später ja auch mit Sido, deine Lieblingsrapper und alles,
ja,
so, das war einfach Anarchie, also ja. Ich war auf zwei Specialist-Konzerten und das war der Wahnsinn.
Also die beiden und Ferris und so, dafür genau. Wurde das Wort der Chaos, erfunden, glaube ich.
Auch Such a Search,
genau.
Also das war eine unglaubliche Pause, die haben uns so den Weg geebnet, dass es in Berlin einfach noch mal irgendwie ein Stück wilder losgeht. Und hier, das kann man jetzt wirklich nur noch so am Rand erwähnen, weil wir dann wirklich so in die Nuller reinschwappen. Die zwei großen Crews damals, West-Berlin Maskulin und Masters of Rap, also MOA, beides über Kool Savas. Da kam dann wirklich so die Straße rein. Das war auch für die anderen schwer, überhaupt Anschluss zu finden. Also es gibt so einen, der Icy Ice, also der Jan Eisfeld, Jan Delay, wie immer man ihn auch nennen mag, der hat es so ganz gut beschrieben, dass die auch merkten, dass der ihre Zeit abgelaufen ist. So, da gab es das Flash Festival 99 im Hamburger Stadtpark und das war so der Zenit für die. Da war irgendwie alles erreicht, da hat Deutschrap dann wirklich gewonnen und man war aber auch so lange Zeit schon so aufeinander, dass man sich auf die Nerven gegangen ist. Die Beginner waren ja dann auch für sehr lange Zeit auseinander. Freundeskreis war getrennt von 5 Sterne Deluxe, hat sich dann auch Tobi Tobsen eher auf Techno konzentriert und das Bo war dann Solo und so. Fischmopp hat sich schnell wieder getrennt. Die Fanta 4 sind natürlich sowieso über allem, genauso wie Fettes Brot. Die haben sich so in den Pop-Mainstream gerettet. Und als dann die gesehen haben oder vor allem gehört haben, was da in Berlin passiert, haben sie auch irgendwie gemerkt, so, das war es jetzt erstmal für uns. Da gab es so ein Tape, das damals kursiert ist, dass man dem Icy Ice in Berlin damals in die Hand gedrückt hat, wo so eine Kidnap-Fantasie über ihn gerappt wurde. Mhm. So, dass er entführt wird und so. Und er wurde oft auch irgendwie auf der Straße angepöbelt und so und wurde nicht mehr als ernst genommen. So, und er hatte auch kein Verständnis mehr für die Art Musik. Also auch die Beats waren ihm irgendwie zu billig und so. Also der hat sich ja dann ja auch nicht umsonst irgendwie weiterentwickelt mit Reggae und sich in anderem auszuprobieren. Und Berlin war einfach da ein anderes Pflaster.
Das war eine richtige Zeitenwende, ne? Also ist eine eigene Story, genau, deswegen deuten sie sich das nur an. Aber die Gründung von Agro Berlin,
genau.
und wie es halt mit Sido und auch vorher Kool Savas losging,
genau.
Agro Berlin,
Royal
Bunker gegründet und 2009 auch schon wieder beendet das Ganze. Das war was ganz Neues und wahrscheinlich haben die sich dann im Laufe der Jahre auch irgendwann angefangen, selbst zu kopieren.
Ja, ja.
Aber das ist wieder ein eigenes Thema. Aber ich glaube, Leute wie, also Bushido hat von all den anderen genannten Deutschrappern, glaube ich, trotzdem krassen Respekt für dieses erste richtige Gangster-Straßen-Rap-Album.
Ja, das hat genießt er ganz hohes Ansehen. Aber klar, da war auch auf einmal, ein anderes Vokabular. So, also mit dem Kool Savas, da kamen halt auch so die ersten Four-Letter-Words irgendwie in den Deutschrap. Sowas gab's bis dahin nicht.
Und die haben es ja dann auch geschafft. Also Sido, dieser Typ mit der Maske, hat man ja auch nicht so recht irgendwie ernst nehmen wollen.
Ja.
Zumindest wenn man außerhalb der Szene irgendwie stand und drauf geguckt hat. Und alle haben drauf geguckt, weil das natürlich irgendwie Stories waren. Also die haben ja auch für Schlagzeilen gesorgt.
Ja.
Und in dieser Doku, wenn der Vorhang fällt, kommt ja auch Sido zu Wort, der dann auch sagt, hey, das war natürlich geil, wie schnell wir groß wurden und so. Das haben wir alle gefeiert. sie haben sich sehr gefreut, als dann auch so ernsthafte Interviewanfragen kamen, also aus dem Feuilleton von irgendwelchen Tageszeitungen zum Beispiel. Dann dachten sie, sie haben es geschafft. Die kamen dann aber am Ende doch nicht so richtig. Also den letzten Sprung, den sie gern gemacht hätten, als wirklich ernstzunehmende Künstler, auch außerhalb der Rap-Szene, den haben sie nicht geschafft. Und da hört man Sido ein bisschen an, dass er da ein bisschen traurig drüber war.
Mhm. Da, man einigt sich dann manchmal so auf so Phänomene wie Haftbefehl, der wird dann auf einmal irgendwie so rumgereicht. Aber dieses ganze Akku Berlin-Ding war natürlich auch sehr, das war ja auch ihr Erfolgsrezept, dass das alles so fast wie in der World Wrestling Federation, dass das halt so Gimmicks waren. Dass
jeder hatte so richtige Figuren, die
da aufgebaut wurden. Genau, so cartoonartige Figuren alles so. Ja. Und das war Fluch und Segen, das konnte man sehr gut vermarkten. So was Ähnliches hatten 3P ja aber auch schon gemacht. Die haben ihre ganzen, die Leute in ihrem Roadster ja auch so vermarktet, so mit einer ganz klaren Image Zuweisung, aber dann hat man halt auch schnell gemerkt, dass da halt einfach sehr viel Schauspielkunst auch irgendwie involviert ist. Und dann hat man das in seriösen Tageszeitungen auch nicht mehr so ernst genommen.
Ja, und einer von denen, der kurz zu dieser Zeit, wenn er halt richtig groß wurde, war Afrop.
Riesig, riesig.
Reimmonster.
Reimmonster war, also,
alle kennen es.
Es ist schwer, ihn darauf irgendwie, man will ihn ganz bestimmt nicht darauf reduzieren, aber ich weiß noch, wie das damals. Was das auch für ein als unmögliches Wort, weiß uns wahrscheinlich wieder vorgeworfen wird, Game Changer war. Also Rhyme Monster war einfach, das war Hip-Hop auf US-Niveau. Das war einfach eine Club-Hymne, sowas gab es bis davor nicht. Das
auch
war
so fett produziert und alles.
Ne? Unglaublich fett, das war also das hätte eine Puff Daddy-Produktion sein können. Also das war ein enormer Schritt für Deutschrap.
Und zufälligerweise ist eben jener Afrop ja gleich bei uns zu Gast. Wir werden mit ihm nicht nur über seine Deutschrap 90er sprechen und über die Deutschrap 90er um ihn herum, sondern er hat uns auch Songs mitgebracht.
Genau.
Und zwar die, seine Top 10 der, wie hat er es genannt? Oder wie haben wir es genannt?
Die Songs, die ihn in den Rap-Songs, die ihn in den 90ern am meisten geprägt haben.
Ja, die für ihn wichtig sind.
Das heißt, mit ihm werden wir jetzt auch gleich nochmal vermutlich mal durch die Geschichte gehen. Es geht auch sehr schön vom Jahr 1990 bis 2000. Also hat seine Hausaufgaben mit Bravour gemeistert.
Ja.
Und ich würde sagen, wir rufen den jetzt einfach mal an, oder?
Ihr macht eine kurze Pingelpause und wir auch. Und wenn ihr wieder da seid, dann ist er hoffentlich in der Leitung, der Afrop. Stay tuned. So, wir sind zurück von der zweiten Pinkelpause und ihr von eurer Raucherpause. Wir sind ja beides Nichtraucher. Das Bier ist noch so früh.
Für heute machen wir mal eine Ausnahme.
Heute machen wir schon
Joints gerollt. Wie gesagt, GWZ-Oholiker.
Alles nur für den für die Street Credibility sozusagen, unseren Hörerinnen und Hörer. Wir sind nicht allein zurück. Wir haben den angekündigten Gast in der Leitung, an der Strippe. Wie sagt man heutzutage?
Ich weiß nicht, was die Leute von heutzutage sagen. Ich bin ja total stuck in the 90s. Aber wir können dich sogar sehen.
Ja. Hallo Afrop. Oder Grüß Robert. Gott.
Ja.
Sollen wir Robert sagen oder Afrop?
Natürlich Afrop.
Ja, das ist natürlich eine blöde Frage. Ich weiß wir ja gehen nicht. Hier auch mit Künstlern an. Ja, Grüß genau. Gott, sagt er gleich mal. Mhm. Wir erreichen dich gerade in Hamburg, ne?
Mhm.
Wir umreißen mal kurz vielleicht deinen Werdegang für zu spät Geborene.
Korrigiere uns, was auch immer falsch sein sollte.
Genau, wir waren ja nicht dabei.
Wir waren ja nicht du.
Wir waren nie du.
Ja.
Das kann man schon mal feststellen. Okay. So sehr wir es auch versucht haben, wir waren nie du. Du bist schon bevor du auf die Welt gekommen bist, ganz schön in der Welt herumgekommen. Deine Mutter ist hochschwanger aus Eritrea geflohen und hat dich dann in Italien zur Welt gebracht. Also da hast du ja da schon mehr erlebt als Millionen andere Menschen. Bist dann mit 3 Monaten nach Deutschland und mehrheitlich in Stuttgart aufgewachsen.
Ja.
Dort Teil der legendären Kolchose, Teil der mindestens der legendären FK Allstars. Hast mit 21 Jahren dein Debütalbum veröffentlicht, gleich bei 4Music. Gleich mit Top 20 Erfolg in Deutschland. Über die Jahre immer wieder Schauspielrollen. Bei Sido gefeatured, 7 Alben bisher veröffentlicht, 2 mit Samy Deluxe als ASD. Wenn eine Deutschrap versteht, dann du.
Ja, also ich. es gibt bestimmt Leute, die wissen mehr als ich, ne? Aber ich bin halt jemand gewesen, der zu der Zeit, als Deutschrap irgendwie im Mainstream angekommen ist, da war ich aktiv.
Ja.
Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
Genau. Doch, das stimmt, das ist so. Ja.
Wie war das eigentlich möglich? Also deine ersten Featurings hattest du mit 16 Jahren. Wie kann man denn so früh in eine Szene geraten, die noch nicht mehr etabliert war? Du warst jetzt so jung.
Ja, ich war sehr jung. Ja, ich hatte halt Freunde, die Massiven, die gingen bei mir auf die Schule. Also der Produzent, der auch das Studio hatte, der war auf meiner Schule, und auch ein Rapper der Massiven Töne war auch auf meiner Schule. Und mit denen habe ich dann ein bisschen Kontakt gehabt. Und irgendwie bin ich dann auch in diesem Studio, wir nannten das immer die Hütte, gelandet. Und
Das habe ich mir so eine Doku gesehen. Das ist wirklich bei jemandem so im Garten nebenan, oder?
Ja, das ist so ein Garten jetzt nicht, aber so ein Hof.
Ja, genau.
So eine Art Hof.
Es ist eine Hütte, ne? Es ist eigentlich so, wie du den Rasenmäher sonst abstellst.
Richtig, genau. Und das war so das Studio. Und so bin ich dann zu dem Ganzen gekommen. Und die Massiven haben dann ihr erstes Album gemacht. Also es gab ja eine EP, Dichter in Stuttgart. Da war ich noch viel zu jung. Und dann beim ersten Release, Kopfnicker, war ich, glaube ich, mit zwei Songs dort vertreten. Einmal Mutterstadt und einmal aus dem Schoß der Kolchose. Und ja, die haben mich dann auf Jams auch mitgenommen, und so kam das dann alles peu à peu, und ja, die haben mich introduced in dieses Rap-Ding. Und so.
Okay, du warst aber zuvor ja schon Rap. Also es muss ja bekannt gewesen sein, dass du dich für sowas interessierst.
Ja, das stimmt. Also ich habe viel Rap gehört natürlich, und ich konnte auch alles auswendig, ne, was ich da gehört habe. Und ja, aber über den Weg habe ich quasi so auch das Rappen gelernt, ne? Das Ohr wurde trainiert, und dann das Schwierige war dann halt, seinen eigenen Style zu finden, ne? Also ich war schon sehr rap-affin, das stimmt.
Ja. War für dich damals schon klar, dass Deutsch rappen eher das Ding ist als auf Englisch?
Ja, ich konnte ja kein Englisch.
Das hat viele andere nicht davon abgehalten, das zu tun.
Ja, gut, aber der Keep-It-Real-Faktor war ja früher extrem stark vorhanden. Deshalb war das klar, dass ich das nur auf Deutsch machen kann.
Dass das nur auf Deutsch geht.
Ja.
Wieso Stuttgart? Wieso ging das in Stuttgart los, unter anderem, und nicht in Berlin oder deutlich, weniger provinziellen Städten oder so?
Naja, du hattest ja, es gab ja überall Szenen, ne? In Berlin gab es die auch, ne? Es gab da auch Releases. In Frankfurt gab es eine starke Szene, im Ruhrpott auch. Und ich meine, Hamburg und Stuttgart waren vielleicht, ich weiß nicht, warum das so war, ne? Vielleicht waren das einfach andere Umstände, sodass die Jugendlichen mehr Zeit hatten, sich um ihre Hobbys zu kümmern oder so, weil es denen vielleicht einfach finanziell besser ging oder so. Ich weiß nicht, was der Grund ist, warum gerade diese Städte so jetzt abgegangen sind oder so. Ne? Also ich weiß es nicht. Es gibt ja die Legende, dass das in Stuttgart der Fall war, weil da viele GIs waren oder noch sind. Ne? Und in Hamburg halt die Nähe zu England. Ne? Weil's da
genau, Hamburg war ja schon immer Popstadt. Also Hamburg war zu erwarten. Stuttgart war die Überraschung.
Ja, ich meine, das ist das Denken von Leuten außerhalb von Stuttgart, weil die denken, das wäre ein Provinzort und da gibt es nur scharfe Häuslebauer und so. Das ist einfach fundamental falsch. Ja? Da gab es, du hast ein Jazzplakat, du sitzt daneben, und da gab es unglaublich viele gute Jazzer, gut ausgebildete Musiker, und die haben sich für das interessiert, und die waren am Anfang uns auch eine große Hilfe, weil die ihre Infrastruktur uns zur Verfügung gestellt haben und auch relativ schnell begriffen haben, wie man dieses Hip-Hop-Ding wie man das halt macht, ne? Also dass es keine Arien sind, sondern es ist mehr Loops, ne? Zwei Takte, vier Takte. Und also es war eine sehr aufgeklärte Szene in Stuttgart. Und ich würde da keine Stadt unterschätzen, nur weil sie irgendwie einem idealistisch jetzt nicht in den Kopf passt, wenn es um Black Music geht. Fundamentaler Fehler. Ich sage auch, wir in Stuttgart zu der Zeit, es gab zwar, die Hamburger waren vor uns so kommerzieller erfolgreich und so, aber ich war schon damals, oder wir alle waren davon fest überzeugt, dass wir klar den besseren Sound haben. Ne? Also und ich sage nach wie vor, die Stuttgarter Schule ist die beste Schule.
Ne, sorry. Aber ihr standet ja in einem sehr wohlwollenden Wettbewerb, oder? Hamburg und Stuttgart, das war ja nie Rivalität.
Natürlich war das Rivalität.
Ja?
Na klar. Was glaubst du denn? Denn das ist doch ganz normal. Das habe ich auch mit Leuten, die ich gerne habe, mit dem Studio sitze. Und der eine nimmt sein Verse auf und du hörst, wie gut seine Strophe ist. Dann denkst du dir auch, ich muss eine bessere schreiben. Also das ist, mhm, ist gesunde Competition. Ne? Und
so, ja, genau.
Das ist ja auch Rap, ne? So dieses ganze Battle-B-Boy-Zeug und so. Und das ist ja, ja alles da drin mit inbegriffen. Es war aber eine gesunde Competition, muss man sagen. Also man hat sich auch getroffen, aber dann doch, wenn man dann im Hotel war, hat man dann auch argwöhnisch über die anderen geredet. Vielleicht
Streiche gespielt. Ja. Klingelmännchen und so.
Ja, das war alles okay. Wir haben die gemocht, wir haben uns getroffen und wir haben auch viel Zeit, mhm, miteinander verbracht.
So schlimm kann es ja auch wirklich nicht gewesen sein. Du wohnst ja mittlerweile selbst in Hamburg.
Ja gut, ich habe auch in Berlin gelebt, 9 Jahre. Ne?
Ja, ja. Also, ja.
Für mich spielt das keine Rolle, wo ich lebe. Hauptsache, es ist in Deutschland.
Du warst ja für Leute, die diese aufkommende Szene damals nicht von Anfang an verfolgten, warst du ja wirklich mit so einem Bang da. Also mit Reimemonster, mit dieser fetten Produktion, mit dieser geilen Single. Afrop kannte von einem Tag auf den anderen jeder und jede, so meine Erinnerung. Ja. War das auch dein Gefühl? Und wenn ja, wie habt ihr das hinbekommen, von einem Tag auf den anderen ja, Deutschrap quasi auf so ein US-Niveau zu heben?
Eigentlich erzähle ich diese Geschichte sehr ungern, weil, das hat ein paar Jahre gedauert, bis die Leute das so gesehen haben, wie du das gerade erzählst. Am Anfang, ich habe die schlimmsten Reviews gekriegt von den Hip-Hop-DJs. Früher war das ja so, du hast dann diese White-Label, du hast eine Platte gepresst und hast sie an die DJs geschickt und die konnten dann so eine Bewertung schreiben, ne? Und die haben dir dann zurückgefaxt und das war unter aller Sau. Keiner wollte spielen. Auf dem Splash Backstage wurde ich nur gedisst für diesen Song. Also, oder ich wäre jetzt der Ami-Rapper und so. Es war schrecklich, muss ich dir ehrlich sagen. Bis dann der Michi Beck gesagt hat, scheiß mal auf diese Hip-Hop-DJ, ich hab die Schnauze voll von denen. Wir bemustern das jetzt über die Sony. Und das hieß so, die ländlichen Diskotheken, so Rogers Kiste, Großraumdiskotheken in den Großstädten und so. Und die haben das gespielt. Na? So, und dann ging das, peu à peu ging das dann ab, aber es war nicht von Anfang an der Erfolg, von dem alle glauben, dass das war, weil es irgendwie, keine Ahnung, weil sie es heute mit anderen Ohren hören. Aber ich hatte schwer zu kämpfen mit der Nummer und ich muss ehrlich sagen, ich war bitter enttäuscht. Und am Ende war ich einfach nur, ich weiß nicht, ich habe das dann zur Kenntnis genommen, dass es denen jetzt auch gefällt. So. Aber es hat schon da angefangen, dass ich immer darum kämpfen musste, weil, weißt du, um es mal so zu sagen, die Szene war gerade im Begriff, so seine eigene Identität zu finden. Ne? Das hieß dann, weil es natürlich immer wichtig im Hip-Hop auch so sein eigenes Ding zu machen. Ne? Das hieß dann natürlich weg von dem Amerikanischen, ne? Diesen unterprivilegierten, ethnisch anders und so weiter, dass man das auf das Deutsche auch transferieren kann, weil deutsche Rap hatte damals ein Riesenproblem, nämlich die Glaubwürdigkeit. Ne? Da kamen so Journalisten, haben denen gesagt, ey, ihr seid doch nicht aus dem Ghetto, ihr könnt das doch gar nicht richtig machen. Und ja, ich kam in eine Zeit, wo sie es einigermaßen hingekriegt haben, auch so ihre eigene Identität zu finden. Und dann kam ich, genau das, von dem sie eigentlich weg wollten. Ja? Mhm. So, wie du schon sagst, so amerikanisches Niveau, ne? Dann sehe ich auch noch so aus wie die, ich kleide mich wie die, mehr oder weniger. Oder wenn ich was anziehe, sehe ich halt auch aus wie die. Ne? Mhm. Also ich kam in eine Phase, wo der Emanzipationsprozess von dem Amerikanischen voll im Gange war. Und das hat es mir extrem schwierig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich genau das verkörpert habe, von dem deutscher Rap eigentlich weg wollte.
War also keine späte Genugtuung für dich, höre ich da so ein bisschen raus.
Ach, so erstmal, ich muss sagen, ich fand, wenn ich heute das ja, es ist ewig lange her, ich war zu jung für so viel Erfolg. Erstmal das. Ne? Ich kam aus der Schule und dann ne, mit Majors und den Fantas und alles, das war alles auf mich da reingeprasselt, das war einfach too much. Ich wusste, dass ich da eine Hammernummer hatte mit dem Beat und das Feature auch mit Ferris, der übrigens einen guten Job gemacht hat. Und ich war schon sehr zufrieden mit dem Song, weil sonst hätte ich nicht drauf bestanden, dass das die erste Nummer ist, weil alle haben mir davon abgeraten, Reime Monster das erste Single zu machen. Da haben die mich ausgelacht. Da haben die zu mir gesagt, ja, wie kannst du einen Song rausbringen, wo du Panzer auf Monster reimst? Das, Interessiert doch keine Sau. Ne? Aber die haben mich machen lassen, ne, muss ich sagen, bei Vormusik, ne, die haben mich da unterstützt, vor allem Michi Beck. Die haben auch für die Nummer gekämpft, ne, mhm. Als es bei Viva nicht so die Rotation hatte, wie man sie sich gewünscht hat. Sind die Fantas, das sagt die Legende, zu Viva haben mir gesagt, ihr spielt es oder wir kommen nicht zu eurer Interaktivsendung oder so. Ne?
Genau, das ist der große Mythos.
Aber korrigiere mich auch hier, aber du hast dich ja auch nicht sehr bemüht, klingt jetzt abwerten, das ist gar nicht abwerten gemeint, du hast dich nicht darum bemüht, diese Connection zu den USA irgendwie aufzuheben. Also ich meine, du hast Musik gemacht mit Flavor Flav, Grandmaster Flash und Jay Dilla hat ASD produziert und das waren ja alles offenkundige Connections.
Ja, aber das war ja viel später. Ne? Das erste Album ist komplett in Deutschland produziert. Geschrieben und veröffentlicht. Das hatte mit Amerikanern eher weniger zu tun. Aber die Sachen, von denen du da gerade sprichst, dieses 1-2-3, dieses Rhymes Galore, das kam ja dann ein halbes Jahr später oder so. Oder ein paar Monate später. Und JD war ja dann auch nochmal 4 Jahre später.
Ja.
Nee, ich habe ja keine, ich hatte ja keine Berührungsängste. Für mich war einfach nur wichtig, was man kann. Ne, und nicht, was für eine Sprache das ist und so. Und den Respekt haben wir dann auch in Amerika bekommen. Die Leute haben natürlich kein Wort verstanden. Aber die haben natürlich unsere Technik gehört, die Patterns, ne, so, und haben schon gehört, das ist technisch sehr gutes Zeug. Und so haben wir die Kooperation, liefen dann auch so auf dem Level ab, ne, dass man sagt, ey, wir mögen dieses Movement, wir mögen die Musik, scheißegal, was für eine Sprache. Und das sehe ich nach wie vor so.
Was hat es denn alles so mit dir gemacht? Also du bist integraler Bestandteil einer Szene, die gerade ihre Identität findet, in der Zeit, in der du als sehr junger Mensch ja auch noch deine Identität finden musstest.
Richtig.
Also du bist gerade noch so vom Public Enemy Number One Fan zu einem Feature mit Flavor Flav. Also was geht denn da ab mit jemandem?
Ja, das war natürlich... Das war das Allergrößte, was mir passiert ist. Das war das, also es ist unvorstellbar, dass das irgendwie geklappt hat. du kannst dir nicht vorstellen, was Public Enemy für mich als kleiner schwarzer Junge, so im Teenager-Alter, was die mir für eine Hilfe waren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also, das war in der Zeit, wo man natürlich noch mehr seine eigene Identität sucht als Teenager, macht man sich noch mehr Gedanken. Und ich weiß auch, ich kann gar nicht einschätzen, was es psychisch mit mir gemacht hat. Und dann kam Public Enemy und da haben wir gesagt, Junge, so wie du bist und wie du aussiehst, ist absolut fein. Es ist okay so. Und das war für mich ein Empowerment, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also quasi, ich muss sagen, Chuck D war für mich so eine Art Vaterersatz, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich habe da so viel gelernt. Und dann hatte ich die Möglichkeit zu spielen mit den 2 Shows in Hamburg und Köln. Und dann war das so, dass ich die in Köln natürlich das erste Mal getroffen habe in dem Renaissance-Hotel. Und dann Flavor habe ich zuerst gesehen. Und auch diese ganzen S1Ws, diese Soldaten, ich kannte die alle beim Namen. Ne? Ja, die waren alle, ja, die waren sehr schwer beeindruckt. Ich habe auch gefragt, ey, where's Brother James und so. Und die haben gedacht, wow, was ist denn hier los und so. Ne? Und dann kam einer und meinte so, ey, ob er mich Chuck D vorstellen kann und so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, jetzt reiß dich zusammen, weißt du? Ja, das ist, am liebsten wäre ich einfach auf den Boden gefallen und hätte geweint wie ein kleines Baby. Ne? Aber das war auf dem Artist-Level, der hat sich natürlich gefreut, dass so jemand, der so bekannt ist in Deutschland, quasi das Publikum zieht, damit die da als Headliner spielen können. Der war sehr höflich, sehr freundlich. Und ich habe ihm natürlich nicht alles erzählt, was sie für einen Impact auf meinem Leben hatten. Aber das ist cool, dass du das ansprichst, weil das war für mich ein Turning Point. Ich habe gesagt, so meine Karriere kann ich jetzt eigentlich beenden. Ja.
Was du zum Glück nicht gemacht hast. Du bist immer noch around. Dein aktuelles Album Abschied von gestern ist 2019 erschienen. Du hast dieses Jahr noch eine Single vom Album released, kurz vor oder während Corona, glaube ich. Ist ja auch wurscht in dem Fall. Eins noch, wo es darum geht, getrennt vom eigenen Kind und dessen Mutter zu sein. Wenn ich es richtig interpretiere.
Ja.
Und da schwingt ja auch, das ist ja nur ein Beispiel, da schwingt ja auch wirklich ein Erwachsenwerden im Hip-Hop mit. Du rappst natürlich nicht mehr und zum Glück nicht mehr über die gleichen Themen, wie du es vor 20 Jahren gemacht hast. Trotzdem, wie schwer oder leicht fällt denn so ein Altern im Hip-Hop, gerade wenn man den Erfolg, den du gerade hattest, diese geile Sache, wenn man den so früh hatte?
Ja, du musst halt deinen Platz finden. Ne? Und auch damit zufrieden sein. Ne? Ich sage ja immer, no king rules forever. Ne? Ich meine, wenn du so willst, hatte ich auch eine recht kurze Karriere, so in dem Sinne, wie du sie jetzt meinst, so eine Mainstream-Karriere. Das war nach Rolle mit Hip-Hop, war das eigentlich schon wieder vorbei. Ne? Und ich habe mit der Zeit einen Weg gefunden, einen komfortablen Platz für mich zu finden. Und den genieße ich nach wie vor. Ne? Ich finde, ich habe da so eine Nische gefunden für mich, in der ich mich wohlfühle und weiterhin mein Ding machen kann, ohne jetzt irgendwie verbittert zu sein oder so, dass das alles nicht mehr so ist wie früher. Das steht mir auch nicht und so. Ich bin auch nicht so einer, ehrlich gesagt. Ne? Und im Altern, im Hip-Hop, kommt auf deinen Charakter an, ne? Wenn du nicht loslassen kannst und so, dann wirst du ein Problem damit haben. Ansonsten, ich bin fein mit dem, was ich mache. Ich bin nach wie vor one of the best who ever did it. Ja, das zeige ich.
Jawohl.
Natürlich, Entschuldigung. Das habe ich mir nicht erarbeitet. Das habe ich mir nicht erarbeitet, das wurde mir geschenkt. Ja, deshalb kann ich nichts dafür. Und ich finde, in meinem Alter kommen halt dann solche Themen auch raus, die du gerade angesprochen hast und so, ne? Aber Rap erlaubt mir natürlich noch ein bisschen junge Sachen zu machen, also halt so Battle-Zeug oder Sachen, die einfach ein bisschen ignorant sind, und ich fühle mich da recht wohl in meiner Rolle. Ja.
Da gibt es diese Stelle in dem Buch, an dem du auch beteiligt bist, könnt ihr uns hören? Dieser Oral History of Deutschrap, wo du eine Szene beschreibst, dass du auf einer Jam in Würzburg bist und Reimemonster ist gerade so der fette Hit und du merkst, dass du gerade alle anderen ablöst, dass du jetzt in diesem Moment bist und dass dieser Moment dir aber auch geholfen hat zu verstehen, irgendwann wird jemand anders kommen und dich ablösen.
Richtig.
Das trifft das ganz gut. Gab es diesen Moment dann jemals oder gab es den oder die MC, wo du gedacht hast, so, da, das ist jetzt echt was Neues, damit komme ich nicht mehr. Da gibt es nämlich auch so eine Stelle in dem Buch, in dem Jan Eisfeld darüber spricht, dass es große Schwierigkeiten hatte mit dem ganzen Berliner Agro-Rap und da irgendwie verstanden hat, das ist jetzt echt eine Welle, auf der kann ich nicht mitreiten.
Also mich wundert, dass ihn das überrascht hat, ehrlich gesagt. Also er war ja auch in Berlin, ne? Also wir waren ja alle auch in Berlin, bevor überhaupt diese Berliner Welle kam. Und wir alle waren, also für uns war Berlin einfach Rap, ne? Wenn du da angekommen bist, das sah alles, das hat so krass nach Rap gestunken. Und wir haben uns alle gefragt, wieso da nicht mehr passiert, ne? Und das war einfach.
Ja, du hattest zumindest die Apokalypse erlebt.
Ja,
ne? Du hast die Apokalypse überlebt.
Ja,
das war also der erste Crossover nach Berlin.
Ja, die waren auch oft in Stuttgart, ne, die Berliner. Mhm. Also die sind gerne nach Stuttgart gekommen und haben da gerne gefeiert und so, ne. Aber wer zu der Zeit in Berlin war, der hat das einfach gerochen, dass der Rap auf der Straße liegt und so, ne. Es war ja nicht so, dass es aus Berlin nichts gab. Und die Berliner waren schon früher auf den Hip-Hop-Jams unterwegs, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen, auf der Bühne, sondern eher Toiletten zerschießen und Leute abfangen oder die Security ablösen und dann das Geschäft selber machen und so unter da waren die so und diesen Aktionen waren die Berliner bekannt, aber dass es irgendwann mal passieren wird, das war uns allen klar. Also für mich war das keine Überraschung.
Überrascht es dich, wie lange das aber auch schon anhält? Also im Vergleich ist ja wie du vorhin ja auch schon meintest, so diese Karrieren, die waren ja meistens dann tatsächlich relativ kurz. Vom Freundeskreis gab es dann 2 Alben, da waren die auch schon wieder weg. 5 Sterne Deluxe, 2 Alben. Das war ja alles dann auch so um die Jahrtausendwende wieder vorbei. Und mehr oder weniger seither, also seit annähernd 20 Jahren, ruled ja Berlin komplett. Das ist ja sehr ungewöhnlich für so ein sehr schnelles, sehr kurzlebiges Genre wie Hip-Hop. Das ist ja auch überhaupt kein Ende absehbar. Also man stellt sich ja oft die Frage, wann platzt denn diese Blase, wie bei allem? Das muss ja eigentlich alles irgendwann mal zu viel werden und in sich selbst zusammenfallen. Aber
irgendwann sind die doch alle mal nach Kleinmachnow gezogen.
Genau. Kannst du abschätzen, wo die Reise hingeht?
Also dieses, nehmen wir es mal, dieses Genre, ne, das bleibt nach wie vor. Ne, das wird auch immer bleiben. Und die Artists werden wahrscheinlich wechseln, ne, das kann gut sein, ne, in kürzerer Zeit. Aber diese Art von Rap, das ist das, was man sich unter Rap eigentlich vorstellt. Ne, es ist ignorant, es ist irgendwie auf seine Art auch sozial kritisch, einfach. Mhm. Und aber das diese Art von Rap wird Rap immer dominieren. Ne? Es wird mal so Fluktuationen geben, so dass Phänomene wie jemand, der jetzt kein Gangster-Rapper ist, der einen riesen Erfolg hat und so. Aber wenn man sich das anguckt, in Amerika war das ja ähnlich mit NWA. Als die dann gekommen sind, war das Thema gegessen. Ne? Da war es klar, es wird Gangster-Rap geben, solange es Rap gibt. Und man kann jetzt streiten, ob das auch nur ein Teil von Rap ist oder einfach dieser Regenschirm, der unter dem sich dann Rap sammelt in seinen kleineren Facetten und so. Ne? Aber diese Art von Rap wird es immer geben und sie wird auch in meisten Fällen die erfolgreiche Variante sein. Ne? Mhm. Ich meine, wir haben das ja alles mit, zum Beispiel, wenn du jetzt nimmst NWA, dann kam Wu-Tang, ne, das war auch hart, das war Gangster-Zeug, dann kam Bad Boy, das war ja auch so Pimp Life, Rough Riders, weißt du, so DMX-Zeug. Ja. Dann kam 50 Cent, der Obergangster. Und so,
der Obergangster.
Ja, ja, Ice-T sagte, er wäre der letzte Gangster in dem Rap. Ne, so. Und jetzt, dann kamen diese Chicago-Kids und so, ne, die natürlich alle aus ihrem Environment da heraus in Sprung sind, ne, wo halt viel geschossen wird und Leute sterben. Das ist das, was die sehen. Aber ich habe das auch früher gemerkt, in Deutschland gibt es so einen Wunsch nach einem sauberen Rap. Ne, so, der jetzt nicht sexistisch ist, auf seine Art auch rassistisch, selbstverständlich, ne? Und so angenehmer ist, dass man auch, was man seinen Kindern zeigen kann. Ne? So, aber das, da muss ich die Leute leider enttäuschen. Das ist auch nur eine Facette von Rap. Ne? Aber das wird nie zu Ende gehen. Das wird nie vorbei sein. Es wird entweder mehr, es wird noch härter oder es behält seinen Platz.
Du bist ja selbst Vater, ne?
Ja.
Wie gehst denn du mit diese Frage, wie uns vorhin gestellt, mit diesem Rap, der heute ja die Jugend dominiert und ausschließlich hört, um? Also gibt es da auch für dich Grenzen, wo du dann sagst, so das finde ich jetzt kein Vorbild mehr für die Jugend oder so? Also wie spießig wird man denn dann oder wann muss man auch aufpassen? Wo verläuft der Grad zwischen das infiltriert mein Kind mit schlechten Gedanken oder mit falschen Vorstellungen davon, wie die Welt ist. Du meinst ja selber, es ist Rap ist, wie jeder andere musikalische Spieler hat ja auch zu einem gewissen Teil, hat immer Elemente von Rassismus, von Sexismus. So.
Und du sagst auch, wenn ich da kurz einhaken darf, in der Doku, wenn der Vorhang fällt, sprechen du und für Tony das ja selbst an oder wurdet in Interviews darauf angesprochen, dass der sogenannte Bildungsbürger, die
genau,
Bildungsbürgerin
der damals,
der will plötzlich, wie du es gerade selbst auch sagst, diese clean Sachen, der will nicht irgendwas von irgendwelchen Bitches und Fotzen hören und was alles gerappt wurde.
Genau. Der will so deine Freunde
das
hören.
Spielst du, korrigier mich, aber das spielst du auch so ein bisschen runter, indem du sagst, ja, die haben uns ja nie verstanden, die müssen es aber auch nicht verstehen, Rapper müssen sich nicht erklären, was so ein bisschen klingt wie, die dürfen weiterhin alles.
Ja, man muss es ja nicht hören. Ne?
Ja.
Ja, also das ist doch der Punkt hier und ganz ehrlich, ich ärgere mich richtig über Leute, die ganze Zeit sagen, ja, ich mag diesen harten Rap nicht. Shut the fuck up! Halt doch deine scheiß Fresse! Es gibt doch die Leute, die da sind und die genau das Gegenteil machen. Aber das hört ihr nicht. Ihr hört das nicht. Ihr hört nur das Zeug, was euch nicht gefällt, damit ihr Hip-Hop kritisieren könnt. Warum haltet ihr nicht einfach eure Fresse und unterstützt die Leute, die genau das Gegenteil von dem machen, was ihr scheiße findet? Das regt mich so auf. Und wie sie ihre Maßstäbe auf diese Musikrichtung übertragen und so. Tut mir leid, dass ich hier gerade eine Ausraster kriege. Nee, aber mich regt das voll auf. Und man muss es ja nicht hören. Ja? Und es wird hofiert von Öffentlich-Rechtlichen oder von, überall in den Medien findet das statt. Dann kritisiert doch die Medien, die das spielen. Ja? Aber gibst du ein Interview und vergaloppierst dich einmal, dann bist du weg vom Fenster. Weißt du, ich meine? Mhm. Aber also, das ist heuchlerisch, diese Debatte. Ja? Und zu den Sachen, jetzt komme ich auch zu dem anderen Punkt. Wenn man mir sagen möchte, ja, die Sachen von heute kann ich meinen Kindern nicht zeigen, das stimmt nicht. Die Sachen von früher konntest du noch schlimmere Sachen früher, die rausgekommen sind. Da gab es keine Kontrolle, keine soziale Kontrolle und du durftest alles sagen. Alles. Es gab auch kein Internet so in dem Sinne wie heute. Also ich muss sagen, da schenkt sich überhaupt nichts. Die Sachen, die früher rausgekommen sind, die ignorant waren und auch recht fragwürdig. Und die Sachen, die heute rauskommen. Teilweise fand ich die Sachen, die vor 20 Jahren auch genau ne, diese Sachen bedienen, diese rassistisch und sexistischen Sachen, fand ich damals schlimmer, muss ich dir ehrlich sagen, als heute. Hm. Ne? Heute ist es einfach auch, muss man sagen, teilweise auch ein bisschen Entertainment. Ne, es ist so wie so ein Film von Quentin Tarantino.
Genau,
oder
genau.
Freitagnachts sich auf RTL eine Comedy-Show anschauen, da denke ich mir auch manchmal, ist das erlaubt? Ne, also hm. Da muss man die Kirche schon im Dorf lassen. So, es ist Rap bietet alles an, aber wie gesagt, die beschweren sich auf der einen Seite über das Gangsterzeug, aber gucken nicht in die Richtung von den Leuten zu den Leuten, die genau das Gegenteil machen. Deshalb ist
also es sind ja. Sind eigentlich genauso wie ihre eigenen Eltern, die ihnen damals Two Live Crew verboten haben oder so.
Wie meinst du das?
Na, es ist ja immer die jeweilige Musik der Jugend ist ja eigentlich dazu angehalten, die jeweilige Elterngeneration zu provozieren.
Mhm. Ja gut, das heißt provozieren, es gefällt denen ja auch. Ne? Ist ja nicht ja, so, ja. Die hören ja keine Musik, um ihre Eltern zu provozieren, sondern die hören das, weil es ihnen gefällt. Ne?
Ja, aber es ist ein netter Nebeneffekt, dass das was ist, was nur ich habe. Meine Eltern verstehen das nicht mehr, die finden das vielleicht sogar gefährlich und schlecht und so. Aber es ist so meins. Es hat ja auch was Emanzipatorisches an sich.
Ja,
also
ja.
Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du mit 14, 15 so in dieser identitätsstiftenden Zeit dieselbe Mucke hörst wie deine Eltern. So, du brauchst da, du musst da ja, keine Ahnung, Atari Teenage Riot hören oder irgendwas, wo deinen Eltern die Ohren bluten. Du willst ja nicht auch Abaddon hören.
Also,
obwohl beides absolut seine Existenzberechtigung hat.
Ja, natürlich, aber ich selbst und meine Kumpels, unsere Eltern haben nie gehört, was wir für Musik hören. Davon haben wir gar nichts mitgekriegt. Und wenn, hätten sie nichts verstanden.
Ja, genau, darum geht's ja.
Aber was man ja festhalten kann oder muss, ist, dass zumindest in der Außenwahrnehmung die deutsche Rap-Szene in den 90ern auch, wie so viele andere Szenen, sehr männerdominiert war. Also es gab Cora E., es gab Nina, es gab Sabrina Setlur, aber da fällt Außenstehenden schon kaum noch wer ein danach. Hast du das als Protagonist der damaligen Szene genauso wahrgenommen und wurde das thematisiert oder war das in Wahrheit vielleicht alles ganz anders?
Also guck mal, mein erstes Album hatte ich ein Frauenfeature. Okay, nicht gesungen, sondern gerappt. Mein zweites Album hatte ich ein Frauenfeature, gerappt. Mein drittes Album hatte ich ein Frauenfeature. Also und mein fünftes glaube ich auch. Also du wirst kaum einen finden, der mehr Frauen, rappende Frauen gefeatured hat als Afrop. Excuse me.
Ja.
Und ich finde, wenn du mich fragst, ist das mit das größte Makel in der deutschen Rap-Szene, dass wir nicht genügend Frauen haben, die auch partizipieren, ne, und da mitmachen können, ne, das, oder wollen, sagen wir es mal so, man kann ja keinen dazu zwingen, ne. Es ist schade, aber es gibt so viele Gründe, warum das so ist, ne, also es geht in beide Richtungen. Natürlich auf der einen Seite macht man ihnen das Leben ein bisschen schwerer. Auf der anderen Seite wollen sich Frauen diesen Stress dann meistens auch nicht geben mit diesem Rumgehäde und die teilweise scharfe Kritik, die einem da entgegenschlägt. Und ich verstehe beides. Ne? Aber wir haben jetzt immer mehr Frauen, die rappen. Ja? Und ich finde das gut, egal wie die sich präsentieren. Ne? Man kann sagen, die geben kein gutes Beispiel ab für die Mädchen, die Teenager sind. Auf der anderen Seite kann man auch sagen,
dass die Typen auch nicht getan haben, so gesehen.
Ja gut, man kann auch sagen, das sind selbstbestimmte Frauen. Ne? Kannst du auch sagen. Ich trage, was ich will und es ist none of your business, was ich da anziehe, ne? Und was ich da sage.
So, ich glaube, darum geht es sehr stark. Ich meine, das sieht man ja, es braucht ja ein paar, die irgendwie mehr oder weniger so mit dem Brecheisen diesen Markt irgendwie aufknacken und damit den Weg bereiten für ganz viele anderen. Also einfach dieses so Cardi B oder so. Ich schaue halt so aus, so, und ich gebe mich jetzt auch so. Und natürlich sieht nicht jeder so aus wie Cardi B und bestimmt gibt es Jungs und Mädchen, die sich davon eingeschüchtert fühlen, aber die checken, glaube ich, trotzdem auch die Message so, dass sich da jemand einfach darstellt, dass sich da jemand präsentiert. Unabhängig von der reinen Optik. Und das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn das den Weg ebnen würde für weitere. Du siehst das ja auch in der Rockmusik. Rockmusik war jahrzehntelang eindeutig so Männerdomäne. So, also wie viele prägende Rockmusikerinnen der 70er fallen einem ein oder so. Und mittlerweile ist also annähernd alles, was in dem sehr toten Genre Spannendes passiert, ist immer von Frauen oder zumindest mit starker weiblicher Beteiligung. Also
ja, also ich tue mich immer schwer mit den Quoten, ne? Dass man sagt, auf ja, so und so viele Männer müssen auch so und so viele Frauen kommen und so. Ne?
Ja.
Also warum lässt man die nicht einfach in Ruhe? Weißt du? Also wenn die da mitmachen wollen, werden die einen Weg finden. Und dann müssen sie sich aber auch mit den Besten messen. Ne? Also, und ich finde das auch okay, dass man die Frauen nach ihrer Leistung beurteilt und nicht, dass man sagt, dass sie in einer Männerdomäne sind. Ja, und das ist dummes Zeug, finde ich. Ne? Die wollen auch nicht anders bewertet werden als die anderen Leute, ihre Kollegen und Kolleginnen.
Genau.
Naja, aber wenn die Debatte gibt es ja auch bei Festival-Bookings zum Beispiel, die Booker buchen weniger Frauenbands, weil sie glauben, dass mehr Leute zum Festival rennen, wenn Green Day und Billy Talent und wie sie alle heißen, bis zum Ende aller Tage Headliner bleiben. Dann ändert sich natürlich auch nichts, wenn man die Leute nicht mal so ein bisschen dran gewöhnt, dass es auch andere Sachen gibt.
Ja gut, also kann sein, ich weiß das nicht, ne? Ich habe noch keinen Veranstalter gehört, der das gesagt hat, aber man braucht die Festivals nicht mehr. Es gibt ja heute so viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren, dass man auf diese Formate gar nicht mehr angewiesen ist, ne? Auf diese Plattform, mehr oder weniger. Ne? Die haben ihre Instagram, die haben ihre YouTube, ihr ganze Social Media und über den Weg kann man heute so viel machen, dass dann die Veranstalter irgendwann mal gezwungen sind, diese Acts dann auch einzuladen.
Man braucht nur Podcasts, in denen die Leute Gast werden. Genau. Wie unsere. Ja,
oder so.
Okay, wir kommen zu unserer Liste. 10 Songs.
Deiner Liste.
Deiner Liste, genau, nicht unsere. Mhm. Unsere ist annähernd deckungsgleich, okay. Glaube ich. Aber jeder hat ja natürlich seine eigenen Songs, die einprägen. Mhm. 10 Songs, die du ausgewählt hast, die dich maßgeblich begleitet haben in den 90ern aus dem Bereich deutschsprachiger Rap.
Und hier kommt der erste.
Genau, in chronologischer Reihenfolge von 1990 bis zum Jahr 2000. Hier kommt der erste.
Sei realistisch, du stehst da wie ein Agent ohne Tarnung, denn wir überfallen dich ohne Warnung.
Ich hab's dir gesagt, ich hab's gesagt, verarsch mich nicht
ohne Warnung.
Ohne Warnung von
LSD, ohne Warnung.
LSD, genau. Ja. Unter Umständen der erste Diss-Track, dem auch ein gewaltiger Beef vorangegangen ist. Mhm. Was hat dieser Song mit dir gemacht?
Ich fand ihn einfach gut. Ne? So, ja, also
Wichtigste.
Das war auch zu meiner Anfangszeit. Ich war jetzt nicht so der Experte, aber ich fand, das war gut geschrieben. Und ich konnte dem Text folgen, also ich konnte da nicht mehr weghören und ich fand den Refrain auch cool. Ne? Und das war so ein Deutschrap-Sampler, glaube ich, auf dem ich das erste Mal gehört habe. Ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich kriege bestimmt aufs Dach, wenn ich jetzt den Namen falsch sage, aber es war so Kraut irgendwas hieß das.
Ja, yeah, Krauts with Attitude.
Hieß der Sampler so? Mhm. Ah, okay, ja gut. Mit Deutschlandfahne. Also,
ja, genau. Fand das auch schon drauf.
Ja, genau, so. Und ja, also das war so einer der ersten Songs außerhalb meines Umfelds, wo ich so gedacht habe, okay, das ist eine geile Nummer.
Mhm. Kurz zur Erklärung, weil es sich ja hier nicht um die allgemeinen bekannten Beginner oder die Fünf Sterne handelt. LSD war eine Crew aus Köln. Die Abkürzung stand ursprünglich für Legal Spread Dope, was grammatikalisch falsch war. Dann haben sie es nochmal geändert in Legally Spread Dope. Und die haben sich intern dann total zerstritten. Zwei von denen sind abgesplittert und haben unter dem Namen LSD einen eigenen Song veröffentlicht, Zeile für Zeile. Und ohne Warnung war dann die Antwort.
Ich erinnere mich darauf. An eine Zeile, wie geht die noch? Kolut, du leidest an geistiger Armut. Jetzt zahlst du den Tribut für deinen Übermut. Ich konnte es, glaube ich, auch auswendig.
Das glaube ich dir sofort. Ja. Weiter geht's in der Zeit ins Jahr 1992 zu einem Song, der allerdings erst im Jahr darauf ein Hit wurde. Unter Umständen der, sagen wir mal, vielleicht der wichtigste Deutschrap-Song überhaupt. Nach wie vor nichts an seiner Popularität eingebüßt. Wir hören kurz rein.
Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder.
Das war Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land. Der Song, der unabhängig von Advanta 4 Hip-Hop auch so den Mainstream zum Begriff gemacht hat.
Und schon mit das wichtigste Ding überhaupt, oder?
Ja, für mich als Black Boy, ja. Natürlich. Ja. Ich fand das. Für mich war das so ein Public Enemy-Ersatz, ehrlich gesagt. Ne? Also, ich war einfach Fan. Ich fand das Thema gut. Ich fand den Text unglaublich gut. Nach wie vor kann man das. Ja. Also, ich glaube, man kann das noch 100 Jahre, den Text, den Kids in der Schule beibringen.
Ja, ja.
Das wird nie aus der Mode sein. Also, ne, es wird immer aktuell bleiben, dieses Thema, was Sie da angesprochen haben.
Was natürlich bedauerlich ist. Ja. Dazu muss man vielleicht sagen, dass das auch eine extrem mixed Band war. Also Torch, der große Pate des Deutschrap, halber Haitianer, Tony L., halber Italiener, der Linguist, halber Ghanaer. Also die wussten schon auch, wovon sie da sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, das war einfach so die unbequeme Stimme, mit der man sich auseinandersetzen musste.
Ja,
und also eine Stimme, die nicht aus Stuttgart oder Hamburg oder Berlin oder Frankfurt kam.
Ja, genau. Das Heidelberg habe ich ganz vergessen. Heidelberg war ja das Mekka. Heidelberg war früher das New York.
ja. Stieber Twins.
Ja, da alle. Bulowabu, Cora E kam auch aus Heidelberg und da waren schon richtig viel am Start. Aber man muss sagen, Fremd im eigenen Land war jetzt nicht so eine Depri-Nummer oder so, ne, wo man gedacht hat, okay, das hat auch keinen ausgeschlossen. Ne? Alle haben da mitgemacht und fanden das geil. Da hat die Hautfarbe keine Rolle gespielt. Ne? Und was noch dazu kam, muss ich sagen, der Faktor ist, glaube ich, auch, dass es so abging, weil es diese Musik, diese, keine Ahnung, von welcher Sendung war das nochmal? Stern-TV?
Spiegel-TV.
Oder Spiegel-TV. Spiegel-TV, genau.
Das hatte ein total prägnantes Sample, ja, was jeder im Kopf hatte.
Genau.
Und natürlich auch, also ja, auch nochmal so die Rede von Black CNN und so, dass man sich eine Nachrichtensendung nimmt und deren Theme-Song sozusagen damit unterlegt. Das hatte, also deswegen klang der ganze Song ja einfach so wie Nachrichten, wie Breaking News. So, das passiert jetzt. Also extrem schlau eingesetzt. Auf der B-Seite übrigens unter Umständen der erste auf Tonträger veröffentlichte deutsche Battle-Rap, Ich zerstöre meinen Feind.
Ja, ja.
In dem das meiste Stück gelungen ist, also in dem Battle-Track folgende Wörter unterzubringen: Schwuppdiwupp, Papalapap und Kladderadatsch. Mhm. Das wäre heute wohl das auch nicht mehr möglich.
Das war Linguist, ne? Gleich.
Ja, genau.
Ja, ja. Ja, aber die EP auch danach, ne, sag mir, welcher Pfad zur Geschichte führt. Das war Weltklasse. Also zu der Zeit war das unheard of, was die da rausgebracht haben. Also es war wirklich, musikalisch war das auch wirklich top. Das war jetzt nicht irgendwie gute Texte. Das war ja das Problem früher von Rap. Auch deshalb habe ich ja gesagt, wir Stuttgarter hatten den besten Sound. Weil es war immer so textlastig, ne, deutscher Rap, ne, entweder war es funny oder hatte eine Message, aber diese Kombination mit Musik, sodass du Spaß hast beim Hören und nicht komplett erschöpft bist nach einem deutschen Rap-Album, weil du so viel Information bekommen hast, nicht nur wegen der Schreibdichte, sondern weil du jedes Wort verstanden hast, ne, du warst einfach komplett erschöpft, und das war so etwas, wo wir in Stuttgart uns gefragt und auch gesagt haben, das müssen wir ändern, ne?
Das ist ja auch, finde ich, so ein gesamtkulturelles deutsches Pop-Problem, dass es entweder, also überspitzt, aber entweder bist du Mike Krüger, der Nippel oder Tokotronic. Also es gelingt ganz wenigen deutschen Künstlern überhaupt, vor allem nicht zu der Zeit noch, einfach deutsche Popmusik zu machen, die du einfach aufgrund der Musik hören kannst. Entweder ist es halt sehr intellektuell und die Worte sind sehr gut gewählt, oder ist es halt so Comedy-Blödel-Rap, Blödel-Pop. Also dieses Kunststück, sich irgendwo dazwischen aufzuhalten oder sagen wir außerhalb davon, das ist erst so was, was in den letzten Jahren vielleicht besser wurde. Dass es einfach Popstars gibt, die Popmusik machen.
Ja, und da kommen wir wieder zu dem Thema zurück, ne, wo wir gesagt, dieses Berlin-Phänomen, weil es einfach Deutschrap war, dominiert von eher Akademiker-Leuten. Ne? So die Zeit hatten, sich darum zu kümmern, sich auch dafür interessiert haben. Das heißt noch lang, das heißt jetzt aber nicht, dass die das nicht dürfen oder so, ne? Es gab ja auch Tribe Called Quest, De La Soul und so, ne? Das hat nie eine Rolle gespielt, was für ein Background du hast, sondern es ging immer nur um das, was du auf Platte bringst oder was du auf der Bühne zeigst und so. Und das muss man verstehen und nicht Rap immer politisieren. Das ist für mich ein Riesenproblem gewesen und nach wie vor ist es teilweise immer noch so in Deutschland, ne?
Gut. Wir bleiben beim Sound. gehen zurück nach Stuttgart. Der nächste Song, Kopfnicker, massive Töne, Opener ihres gleichnamigen Debüts aus dem Jahr 1996.
Alle Hip-Hop sehen's ja, die A&Rs verstehen's erst, wenn's in den Medien war.
Deine Homies, oder? Deine Schulkumpel.
Ja, teilweise, ja. Ja, also, ja, das war eine super Platte. Die Massiven hatten damals so ein bisschen Kontakt zur MC, ne, zu Achim Walter, eher über das Breaken und so, über die ganzen Jams. Und da erinnere ich mich auch dran, als der Achim Walter dieses Tape, also diese DAT bekommen hat, hat er die Jungs angerufen und hat gesagt, das hätte er denen nicht zugetraut. Ja? Mhm. Er war sehr beeindruckt, ne? Und das war so eine gute Auszeichnung, erstmal, dass Achim Walter das sagt und irgendwie der Beginn auch der Stuttgarter Szene. So, ne? Also das ist eine super Platte, ein super Debütalbum und kann man nach wie vor hören, weil ich habe reingehört. Letztes Mal, bevor ich eine Liste gemacht habe, habe ich mir Kopfnicker nochmal angehört und habe mir gedacht, wow, ist echt eine Hammer-Nummer, ist ein super Album.
Machst du das noch öfter? Alte Musik hören?
Kommt drauf an. Für so ein Interview, für die Vorbereitung vielleicht, ja. Es passiert sogar sehr selten, dass ich meine alten Sachen höre. Und wenn ich sie höre, bin ich einfach schwer beeindruckt.
Gut, dann hast du was richtig gemacht.
Da hast du was richtig gemacht.
Ja.
Oder dich sehr verstrahlt.
Nee, mal mit dem Abstand einfach, ne, wenn du nochmal so feststellst, wie alt du warst, ne, dass du relativ jung warst und dafür recht gute Arbeit geleistet hast. Und so, das beeindruckt mich dann schon sehr, ne?
Gibt es irgendwas, was du trotzdem bereust? Also wir haben eben darüber gesprochen, was Rap-Texte dürfen oder nicht. Also alles. Ne? Gibt es trotzdem vielleicht irgendeine Zeile, die du im Nachhinein lieber nicht gerappt hättest? Irgendein Feature, was dir im Nachhinein...
Also Kanye West schraubt ja auch ständig an seinen alten Songs noch herum und stellt die einfach noch mehr auf Spotify und alles so. Also die alte Boney M-Schule letztlich, wo immer noch mal irgendwie was aktualisiert wird oder so. Gibt es da irgendeinen Punkt oder irgendwas, was dich reizt, so wenn ich nochmal?
Also, ich muss sagen, ja. Also okay. Es gibt wirklich.
Dann müssen wir nachfragen, wo.
Ja. Ja, also es gibt, sagen wir mal so, es gibt wirklich Zeilen, die hätte ich so niemals schreiben dürfen. Ne? Und das tut mir auch leid teilweise, ne? Aber was für mich wichtig ist, dass ich nie Personengruppen angegriffen habe, was bei mir vielleicht passiert ist, dass ich durch meine Aussagen den Eindruck erweckt habe, dass ich wirklich gegen Personen, gegen andere Menschen bin oder so. Ne? Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber ich habe das einfach aus meiner Dummheit heraus, habe ich in Interviews bestimmt auch dumme Sachen gesagt und auf Platte auch. Aber du kannst mir glauben, ich habe dafür bezahlt. Ja.
Mhm. Aber magst du ein Beispiel nennen, irgendeine Zeile, an die du gerade denkst?
Ehrlich gesagt, nee.
Okay.
Mir fällt auch gerade jetzt direkt keine ein. Dann müsste ich ewig ausholen. Und da, wenn ich das jetzt sage, müsste ich mich eine halbe Stunde erklären. Aber es gibt auf jeden Fall Lieder von mir, Textzeilen, auf die bin ich überhaupt nicht stolz. Und wenn ich könnte, würde ich sie einfach wieder verschwinden lassen. Aber sie gehören zu mir. Und ich kann es gibt ja Leute, die kritisieren mich dafür. Und ich kann mich dann auch gut erklären. Aber jetzt hier in dem Interview muss ich nicht drüber reden. Man kann sich ja nochmal die Platten anhören und dann findet man das ein oder andere.
Ging das mal andersrum? Also gab es mal irgendeinen Diss gegen dich eigentlich? Fiele mir gerade gar keine ein.
Ja, also das Schlimmste, was über mich gesagt wurde, war das MOR-Tape, ne? Was auf Royal Bunker rauskam. Affen wie Afro brennen aus dem Zoo.
Fuck.
Also, ja, was heißt fuck? Das wurde hofiert hier. Ganzen Hip-Hop-Medien haben das gefeiert, die Specs hat das gefeiert, die ganze Deutsch-Rap-Szene hat das Tape gefeiert. Und da gab es keine Aufarbeitung, weißt du? Aber bei mir wurde jeder Scheiß, den ich da erzählt habe, musste ich mich 10.000 Mal rechtfertigen, habe keine Jobs mehr bekommen und. Aber diese Lines gingen einfach durch wie nichts, hat keiner
was gesehen. Was ja auch eine Form von Rassismus ist.
Was? Eine Form? Excuse me, das ist hardcore racist.
Ja, wenn du dich dafür erklären musst und die anderen kommen mit sowas durch.
Ja, also ich tue mich schwer damit zu sagen, weil ich diese bestimmte Hautfarbe habe, muss ich mich öfter erklären oder bekomme gleich einen Stempel ab und so. Ich würde dann verbittert wirken, aber es gibt manche Leute, die sagen, ja, das ist so. Ne? Und aber das ist etwas, man muss auch sagen, weil du mich ja gefragt hast, dass ich so ein Experte bin in der Deutschrap-Szene, um diese Zeit herum habe ich gemerkt, dass das ist nicht das, was du geglaubt hast. Ne? Mhm. Du hast gedacht, du kannst hier in diesen in dieses Movement kommen und es spielt keine Rolle, was für eine Hautfarbe du hast. Gott, lag ich falsch. Ja?
Ja.
Gerade hier, Robby, spielt es eine Rolle, was du für eine Hautfarbe hast. Es ist extrem wichtig. Ja? Wie gesagt, ich habe mich erklärt in diesen Emanzipationsprozess und so. Ne? Aber das ist so das Einzige, diese Line, wo ich sage, ich fand schade, dass das so durchgewunken wurde.
Ja.
Und dass es immer noch keine korrekte Aufarbeitung gegeben hat, was diese Zeit anging, weil dieses Tape war ein Door-Opener für Nazi-Rap. Es gab richtige Nazis, die gerappt haben dann auch, ne? Mhm. Es kamen Nazis zu Rap-Konzerten und so weiter, ne? Also das ist etwas, was ich sehr bedauere.
Gab es da jemals zumindest eine persönliche Aussprache?
Natürlich
nicht. Dass man sich mal irgendwo begegnet hat und sich jemand bei dir entschuldigt hat.
Was heißt so? Entschuldigt? Das wäre eine Messerstecherei geworden. Ja.
Ach Gott.
Nee, weil das fanden ja alle, das meine ich ja, das meinte ich auch vorhin mit Rap ist krass. Rap war früher krasser. Wir haben das alles abgetan als, jo, das ist halt Rap, da wird man hart gedisst. Ne? Da hat man nicht unterschieden. Klar kann man persönlich werden, aber nicht rassistisch. Ne? Und das meinte ich auch, dass ich mir das immer zugute halten kann, dass ich nie Personengruppen angegriffen habe, sondern dumme Sachen gesagt habe oder so. Ne? Aber in dem Fall war es so, ich meine, die Diskussion gibt es ja heute auch, ne? Mit Leuten, die rappen, aber halt rassistische Sachen sagen. Ne? Irgendwie, es gibt ja mehrere Fälle zurzeit, die da passieren. Ne? Also es ist, ja, es ist, wie es ist und ich bedauere das, aber ich hake das ab und nehme das zur Kenntnis, ne? Und weiß, wo ich bin.
Und da sind wir aber wieder bei der Diskussion von vorhin. Also wenn meine Jungs mit so einem Tape nach Hause kommen würden, wo so eine Zeile drauf ist und ich würde das hören, würde ich denen durchaus was erzählen.
Ja.
Also klar, Kunst darf alles und so, aber man muss es dann zumindest irgendwie kontextualisieren, man muss es steuern, also...
Du hast ja zumindest, bevor wir gleich zu einem, Party-Rap-Track kommen, kann man, glaube ich, schon anteasern.
Gleich kommt der Comic Relief.
Ja, ja. Du hattest ja zumindest auch nie eine Scheu, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die öffentlich wegen diverser Sachen doch arg in der Kritik standen, damals schon. Also Xavier Naidoo war 2016, glaube ich, auf dem Album bei dir. Ja. Ich habe ein paar Interviews von dir gelesen und du sagst halt, super Typ, was alle sagen, die mit ihm gearbeitet haben. Das scheint zu stimmen, dass es ein unglaublich netter Kerl ist, wenn man mit ihm arbeitet. Nichtsdestotrotz gibt es ja halt viele Aussagen von ihm, denen man, naja, milde formuliert kritisch gegenüberstehen muss. Mhm. Siehst du das mittlerweile genauso oder ist das, oder trennst du da wirklich Privatpersonen, mit der du da arbeitest und das, was diese Person sonst so nach außen hin von sich gibt?
Ja gut, das ist Xaviers Sache, ne? Also ich kann nicht für ihn sprechen. Aber ich denke, dass er da so einen Weg gefunden hat, seine Sachen zu kommunizieren. Das muss mir auch nicht gefallen. Ne? Mhm. Aber ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit jemandem von Brothers Keepers und wir haben uns auch kurz über Xavier unterhalten. Und er meinte auch, es ist schade, weil wir ihm ja so viel zu verdanken haben, was diesen Song angeht. Ne? Adriano hätte niemals den Erfolg gehabt ohne Xavier. Ne? Und das macht es so schwer, diese Sachen zu trennen, ne? Wenn du so sein Tun siehst auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Aussagen, so, da passt vielleicht das eine mit dem anderen nicht ganz zusammen. Ich habe mit ihm selbst noch nicht drüber sprechen können, über die Sachen, die jetzt passiert sind in den letzten Monaten. Aber ich finde es einfach schade und es ist schwer, ihn zu verteidigen. Ne? So, und aber auf der einen Seite muss man natürlich auch berücksichtigen, dass er vieles gemacht hat, ne, auch selbstlos. Und auf der anderen Seite stehen halt diese Aussagen. Ja, das macht es ein bisschen schwierig. Aber ich kann nicht für ihn sprechen oder so. Ne? Das ist
ja klar. Aber du würdest im Jahr 2020 so ein Feature vielleicht erst dann wieder machen, wenn du dich mal mit ihm unterhältst.
Ja, ja, das macht man ja so oder so. Also, ja, klar. Also, das macht man so oder so.
Okay. Ja, kommen wir zu einem...
jetzt wird's leichter.
Es ist deutlich leichter. Jetzt kommt nämlich ein Song, den konnte verdammt nochmal wirklich jeder, der vorher noch nie Rap, Hip-Hop, irgendwas gehört hat, mitsingen nach 3 Wochen Charts-Erfolg.
Mhm.
Ab geht's.
Ich mein, ja, ich, ja. Wirklich machen oder lass es liegen.
lieber sein. Jein.
Fettes Brot, jein.
Top 10 in Deutschland. Erstmalig waren sie in den Top 10. Nachdem sie ihren großen Hit davor, Nordic by Nature, ja sogar per Todesanzeige im Musikmarkt, glaube ich, in der Fachzeitschrift, wieder vom Markt genommen haben, weil sie dachten, der wird ihnen zu groß. Und dann kommt noch ein Hit danach, der noch viel größer ist.
Ja, die Brote. Also, ich fand die Liste gut, ne, weil es so verschiedene Gruppen
ja,
waren.
Ja,
ne,
klar.
So. Und Jein war, es war eine gute Nummer. Ja? Man, also, klar gab es immer die Diskussion über die Kredibilität der drei Jungs und so, aber ich meine, ich habe die getroffen, ich habe mir den Zeit verbracht. Das waren gute Jungs. Ne? Mhm. Die haben auch zu ihrer Zeit so Rap für sich entdeckt und haben da einen Weg gefunden, so ihre Sachen zu kanalisieren und halt Spaß an der Freude zu haben, sagen wir es mal so. Ne? Und absolut legitim. Es war eine gute Nummer und die lief ja auch auf Viva rauf und runter und ich hab die immer gerne gehört. Ich habe nicht weggedrückt oder so, wenn die kamen. Ne?
Mhm. Das ist, glaube ich, der Urlaubshit von allen Menschen gewesen.
Ja, 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 und auch jeder mitrappen konnte dann alles. Und auch hier wieder so die Frage nach Credibilität. Wer sowas kann, wer Bock drauf hat, der soll es doch in Gottes Namen machen auch, oder? Ja. Also diese müßige, ihr dürft nicht, weil ihr seid so privilegiert oder so. Also das war doch eigentlich immer so der Grundgedanke von Rap, dass das einfach jeder kann, oder? Du musst nicht singen und kannst Musik machen. Du musst nicht Gitarre spielen können, du kannst Musik machen. So, ich fand das immer so anstrengend damals, dass man dann, obwohl man teilweise da auch irgendwie natürlich an dieser Kultur teilgenommen hat und so, und die dürfen eigentlich nicht und so, aber eigentlich war doch mal Hip-Hop so was ganz Inklusives.
Ja.
So, also, das macht Tür und Tor für alle.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das sage ich ja auch mein Spruch. Das ist ja das Geile an Rap, dass es dir erlaubt, das so zu interpretieren, wie du möchtest. Es gibt keine Regeln in dem Sinne, ne? Und es ist offen für alle.
Und außer den Rap-Gesetzen.
Ja, es gibt die.
Zu denen kommen wir später.
Okay, genau. Ja, gut. Das ist für die Dogmatiker, wie ich das auch mal einer war, muss ich ehrlich sagen. Und es ist auch okay so, ne? Da gibt es halt, in dem Milieu gibt es verschiedene Ansichten und das ist auch okay, aber Rap ist offen für alle. Und das macht diese Musikrichtung so interessant für verschiedene Menschen mit verschiedenen Biografien. Und für mich ist das ein Mehrwert, der Rap immer am Leben erhalten wird. Immer.
Mhm. Und Fettes Brot haben es ja auch geschafft. Wir haben es eben schon mal, glaube ich, kurz gesagt. Deutschrap, Hip-Hop-Lifestyle irgendwie zu machen und aber einen nächsten Schritt zu gehen, den man gut finden konnte oder nicht, aber die im Grunde eine Popband ja wurden und nach wie vor sind.
Genau. Wie die anderen, wie die andere große Band, die mit F beginnt, nämlich der Fanta 4. Und jetzt kommen wir zur dritten großen Band, wo du sehr viel Insiderwissen hast und da interessiert mich total viel dran. Wir kommen zum Freundeskreis, wenn der Vorhang fällt, aus dem Jahr 1997.
Der Vorhang fällt, sieh hinter die Kulissen, die Bösen sind auf Flut und die Guten sind gerissen. Geblendet vom Szenario, erkennt man nicht.
Erstmal vielleicht die Bedeutung dieses Songs für dich?
Keine Ahnung. Ja? Ey, der Max, ja, Max hat damals Sachen gemacht, die habe ich einfach zu der Zeit gar nicht verstanden, teilweise. Ne? Aber es ging nach wie vor um Rap, ne? Also das war das Medium, ne? Und aber wenn der Vorhang fällt, das sagt ja schon alles, ne? Und auch die Textzeilen und so, ne? Es ist, ich glaube, es hat ein deeper Meaning, ja? Das muss man aber auch Max fragen. Aber es war halt so ein Colchoso-Song, ne? Muss man sagen. Da waren die Colchoso-Rapper gefeatured und auch in dem Video. Genau, im Video waren auch eigentlich alle die Breaker, die Writer, die DJs und auch die Leute, die einfach, ne, da immer was da waren, aber jetzt keine aktiven Hip-Hopper waren in dem Sinne. Also davon hat der Song jetzt mit dem Video gelebt, so, aber wir spielen, also Max spielt den heute immer noch, ne? Mhm. Und ich musste, glaube ich, 10 Jahre lang oder noch länger Vasis Part rappen. Mhm. Und das ist natürlich eine Weltklasse-Strophe von ihm, ne? Also.
Wie haben sich eure Wege erstmals gekreuzt? Also kannte man sich in Stuttgart schon so aus der Szene dann? Oder?
Mit Max jetzt?
Ja, genau.
Den habe ich über die Massiven kennengelernt und ich weiß jetzt nicht, wann er mich so wahrgenommen hat oder so, aber ich habe von ihm schon viel gehört, bevor ich ihn getroffen habe. Ne?
Davon gehe ich aus. Meine große Frage Wieso war das mit dem Freundeskreis so schnell wieder vorbei? Also diese zwei Mega-Alben, eine enorme künstlerische Wandlungsfähigkeit ja auch, und also spätestens dann mit diesem Mit Dir-Remix ja auch gezeigt, wie tanzbar das alles sein kann, wie sich das noch in ganz andere Winkeln irgendwie fortsetzen kann und so. Das sah alles so aus, als könnte das ewig weitergehen. Und dann war es ganz schnell auch wieder vorbei.
Ist lustig, dass du den Mit Dir Remix ansprichst, weil darauf war Max so stolz.
Spiele diese Folge mal zu, wenn sie da ist.
Ja, ich erinnere mich an ein Konzert, da war das ein Riesenhit und die Fantas waren auch da, die waren ja der Labelchef und Max hat nicht das Original gespielt, sondern den Remix. Und die Fantas waren so sauer. Aber das ist typisch Max, ne? Er hat auch mit der ersten Platte, legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, war die erste Single, da haben sie sich auch an den Kopf gefasst. Wieso denn? Wir haben doch Anna auf dem Album. Warum soll man denn das als erste Single machen, ne? Und wie es sich gezeigt hat, ist Max ein guter Stratege und er hat recht behalten. Aber warum das, was heißt schnell vorbei? Also die Gruppe, so wie sie war, gab es ja auch schon eine Weile. Und das ist auch etwas, da musst du die fragen eigentlich, ne? Ich kann jetzt.
Naja, klar, ich dachte nur vielleicht, weil du so nah an den
dran und bist. Und wenn, würde ich es natürlich nicht erzählen, das ist ja klar.
Na klar, wenn es da vielleicht persönliche Zerwürfnisse gibt, dann geht es uns ja nicht.
Das glaube ich nicht einmal, dass die sich da in Schlechten getrennt haben. Es war einfach an der Zeit, denke ich mal, für Max irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Frico und Philipp waren ja auch recht aktiv, die hatten auch ihre Projekte und so, und das war einfach der Lauf der Dinge, ne?
Ja, war halt nur damals so aus Fanperspektive so unverständlich, wie eine Band so einen Sprung hinlegt und dann man sich so aufs dritte Freundeskreis-Album gefreut hatte und dann gab es die aber nicht mehr. Ja. Deswegen, das war immer noch so ein offenes Fragezeichen, aber vielleicht nicht alles im Leben findet einen Abschluss.
Und Maxero Solo ist ja geblieben.
Ja, der ist geblieben, natürlich. Genau. Sehr gutes Album zuletzt.
Gutes Album. Und er ist geblieben und damit auch die Songs. Ne? Also.
Ja, genau. Die kann uns niemand mehr nehmen.
Die folgende Band ist auch geblieben.
Die ist auch geblieben, ja.
Die gab es damals schon, wir haben oft genannt. Das dritte große F kommt nämlich jetzt erst in Wahrheit. Mhm. Die aus Stuttgart nicht wegzudenkenden, also damals nicht wegzudenkenden Fantastischen Vier mit Picknicker.
Ich bin der Picknicker, kein Scheißmann, yeah. Jeder weiß mal. Ich bin der Picknicker, kein Scheißmann, jeder weiß mal. Yeah, yeah. Kein Scheißmann.
Da bist du ja auch drauf zu hören, ne?
Ja, warum habe ich den Song ausgewählt? Weil ich die Hook geschrieben habe. Deshalb. Nur damit das.
Das wusste ich nicht.
Natürlich. Okay. Ich meine, das ist Robbe all over the place. Ja? Kein Scheißmann, jeder weiß man. Excuse me, that's me. Ne? Und das wollte ich nur für die Geschichte festhalten, damit das auf Record irgendwo ist, ne? Dass man immer darauf hinweisen kann. Nö, aber ich habe den Fantas viel zu verdanken. Die haben, es war ja, wie ich euch erzählt habe, war nicht so leicht. Und die haben echt um mich und für mich gekämpft. Und ich habe echt eine gute Zeit auch mit Michi Beck gehabt, ne? Sein Soloalbum, da war ich mit ihm auf Tour und das erste Album, mein Reimemonster, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, wir machen, das ist ja Smudo vom ersten Fanta 4 Album.
Ach!
Ja, das ist Smudo.
Da schließt sich denn doch wieder ein Kreis.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rapmusik und wir hören sie auch gern. Herzlich willkommen zu unserer Show. Und meine Wenigkeit, ich heiße SMUDEO. Ne? So ging das. Ja.
Also war das auch so ein Gruß, also so ein Dankeschön eigentlich an die.
Ich fand, der hat das perfekt auf den Punkt gebracht. Einfach mit diesen paar Zeilen. Ja. Ja. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Erstmal dem Publikum. So, stell dir vor, du wärst jetzt Dieter Thomas Heck irgendwie in der Sendung. Und dann hättest du dich dort auch so vorstellen müssen. Ne? So Rap introduced zu der Masse in Deutschland.
Ja.
Es gibt ja in der eben schon genannten Doku, wenn der Vorhang fällt, wo die Fantafing natürlich auch viel Platz bekommen, weil sie wichtig waren. Allein, dass sie viel Platz bekommen, zeigt ja, wie wichtig sie waren. Mhm. Obwohl viele natürlich sagen, allen voran auch Torch, der dort zitiert wird, mit dem Satz, also Deutschrap oder Hip-Hop waren die nie so richtig, aber die kamen, das war eigentlich immer schon Pop, aber aus dem Pop kamen die dem Hip-Hop am nächsten. Würdest du das so sehen oder bist du da viel, viel undogmatischer, weil die für dich einfach auch so eine wichtige Rolle spielten?
Ja, also nach Dida war alles anders. Ne? Mhm. So davor wurden die noch gefeiert irgendwie, so deutscher Rap machbar, ne? So das, da war ich schon ein Phänomen und dann mit Dida war das natürlich Sellout. Ne? So, und die mussten sich dem dann erstellen und dann gab es halt die Leute, die als Alternative zu denen standen, das waren Advanced Chemistry und das war einfach so, das war damals so die Zeit. Und aber geh zu Michi Beck mal in den Keller, der ist, also du, so viele Platten wie der hat, okay, also, ne, und die mögen Rap und haben das halt so interpretiert, wie die das gesehen haben und das ist, war ihr gutes Recht, ne, der Thomas D. hat mal in einem Interview gesagt, we are from the Mittelstand, und ich fand das Hammer, ne, die haben es zugegeben, die haben gesagt, hey, wir brauchen hier nicht dieses Ghetto unterprivilegierte und ich muss nicht aus Harlem kommen, um Rap machen zu dürfen, ne, also, und das fand die Attitude das, hat mir gefallen.
Das ist doch sowieso so ein großes Paradoxon im Hip-Hop, dass es sehr, sehr viel oft um Statussymbole geht und Bling-Bling und vor der fetten Karre posieren und alles und gleichzeitig aber auch immer diese Sellout-Vorwürfe sind. Mhm. Also es geht sehr viel um Get Rich or Die Trying. Wenn du aber rich wirst oder so oder mit Dieter auf Platz 2 stehst, dann ist auch wieder nicht cool. Also man kann ja nur verlieren.
Nein. Es geht ja nur um die Texte, ne? Und wie sie es visualisiert haben und so. Ne? Also wenn du 50 Cent bist, Get Rich or Die Trying, da sagen die Leute, yeah, he made it, weißt du?
Ja,
oder
ja.
NWA, das ist schon was anderes, ne? Weil der kommt ja von unten nach oben.
Gut, weil da was erreicht wurde, genau, ja. Weil das so eine Erfolgsgeschichte ist. Jemand, der aber schon from the Mittelstand ist und das noch weiter ausbaut, das findet man halt dann nicht so.
Ja, ja. Ich verstehe das alles.
Ja. Was, welches ist das für dich beste Fanta 4-Album?
Also bin ich überfragt, natürlich, ne? Aber kann ich nicht sagen.
Okay, ich möchte das nur kurz festhalten, weil Stefan behauptet, 499 wäre besser als Lauschgift. Ich sage das Gegenteil. Kann man darüber diskutieren? Kann man wahrscheinlich nicht. Also könnten wir wenn wir noch eine halbe Stunde mehr hätten, nur dafür.
Ich finde es einfach erstaunlich, dass es die also wirklich hier immer noch gibt in derselben Besetzung.
Das ist verrückt.
Sehr lange Zeit fand ich auch danach aus, also als dann Thomas D.'s Solo-Karriere so voranging und die Turntable-Rocker und so, also gerade so um die Zeit von 499 und kurz danach dachte ich, das war's jetzt so. Die sind jetzt einfach, die können nicht noch größer werden so, die wollen sich jetzt was Eigenes irgendwie suchen, also Michi Beck habe ich immer schon so wahrgenommen als jemand, der eigentlich so auf dem Absprung steht und eher wieder in den Club zurück will oder so.
Ja.
Aber dass es die nach wie vor noch so gibt, ist schon, schon beeindruckend.
Manche also sagen, es ist ein Wunder. Aber die haben treue Fans, ne? Und die muss man sich erarbeiten. Ne? Also die kriegt man nicht geschenkt und von daher ist das alles verdient und legitim.
Jetzt geht's wieder auf die Straße.
Jetzt oder? Geht's zurück auf die Straße, nämlich auf das Kopfsteinpflaster.
Ja.
Mit Kopfsteinpflaster. 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 Kopfsteinpflaster.
Ruhrpott AG. Mhm. Wegbereiter für ganz vieles, was heute die Charts prägt. Was haben die damals mit dir gemacht?
Ja, das war. Der ist halt ein Lyricist, der hieß ja auch Afro, ne? Und mit PH und
stimmt, ja, das war sowieso immer so nah an dir auch dran.
Ja, das hat jetzt damit weniger zu tun, aber es war echt nice produziert, ne? Es war nicht so, es war kein Las Vegas, es war kein Glamour, kein Licht, ne? Es war einfach wirklich unter Tage Ruhrpott und es war wirklich krass geschrieben. Ich habe es mir auch angehört, ne? Bevor ich die Liste gemacht habe, ich habe nochmal den Kopf geschüttelt. Das ist ein riesen Lyricist und das war ist super Tape und super Movement. Also ist eine super Platte und also auf jeden Fall etwas, was ich aufschreiben musste.
Ja, das waren halt auch so Techniker, oder? Also die waren einfach auch so reinmäßig sehr weit vorne.
Ja, nennt man Lyricists, ne? So.
Ja, genau.
Ja, das war in Deutschland so, da ging es mehr um Technik am Anfang. Ne? So, ja. und er hat das einfach gut gemacht, er hat es recht philosophisch gemacht, fand ich auch, ne? Und mit diesem Ruhrpott-Vibe einfach, ne? So, diese Bilder, die er da benutzt hat und so, das, also, man hätte es nicht besser machen können.
Jetzt kommt ein Song, Dialectic Baby, aus dem selben Jahr, der in die völlig andere Richtung geht. das Liebeslied von den Beginnern.
Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied. Ein Lied, das ihr liebt.
Der Hit, der Hit.
Ja, Liebeslied, muss man sagen, war so der, auch einer der Door-Opener für uns alle. Also das war, die Beginner waren eine kredibile Rap-Gruppe, um sie mal so zu nennen, ne? Und die hatten es mit dem Song eigentlich geschafft. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, das war recht mutig, so ein Lied zu machen. Ne? Und klar war das, wie sagt man, also ein bisschen Ironie, ne? Das ist ein Liebeslied und ja. Ne, du kriegst ein Liebeslied und was weiß ich. Aber es war auch wieder top produziert, ne? Und es klang, es hat Spaß gemacht, dem Song zuzuhören. So, ganz einfach. Mhm. Ne? Es war ein toller Beat. Und damit haben die Beginner eigentlich eine Tür aufgemacht, von wo wir alle von profitiert haben. So quasi so ein wie Anna jetzt oder so, ne? Das, diese, es gab ja immer Songs, die waren größer als die Bands jetzt, die sie performt haben. Ne? Die haben und das ist nach wie vor heute so. Ne? Und ja, deshalb habe ich gedacht, der muss rein in diese Liste.
Ja, ja, unbedingt. Auch natürlich, weil er, weil das so eine schöne Geschichte auch erzählt. Weil, eben weil es auch so eine Kontroverse war. Genau. So, da kommt erstmal dieses prügelharte Rock on und dann kommt das Liebeslied und dann so als Kompromiss quasi danach dann hammerhart. Das so zwischen den beiden Songs stand.
Und da waren halt auch, da war ja dann auch Füchse drauf, was ja auch jeder dann zitieren konnte.
Füchse, um Gottes Willen, ja, das Überalbum sowieso. Nee,
super Album.
Was ich vorhin noch erzählen wollte zu Torch, also weil das letzte Beginneralbum, ich habe die Beginner zum letzten, zu dem Advanced Chemistry, zu diesem Comeback-Album getroffen. Und die gefragt, wie fand Torch das dann eigentlich, dass dieses Album noch seine Vampin hat. Der war doch bestimmt sehr geschmeichelt. Und dann meinten die so, ja, der hat sich das erstmal durch den Kopf gehen lassen und dann gemeint, ja, ihr habt meinen Segen. So, er hat das so durchgewunken. So, also haben die, wow, voll nett, Jungs, oder so. Das war jetzt auch mein Name, so. Also, er will auch so die Kontrolle über diesen Namen.
Und sein Erbe natürlich passiert.
Genau. Also, das war ihm auch wichtig, dass damit kein Schindluder getrieben wird und so. Und so, glaube ich, dem bin ich dann nie begegnet, aber was man so liest, so funktioniert der halt. Also der ist, glaube ich, wirklich völlig unkorrumpierbar.
Naja, ich habe ja...
Der weiß genau, was er will.
Nein, Torch weiß auf jeden Fall, was er will. Ne? Ja. Ich habe ja zwei Tourneen mit den Beginnern gespielt, mit dem aktuellen Album. Und Torch war natürlich immer dabei. Ne? Und der kam dann auch abends kam auf die Bühne und hat dann Wir waren mal Stars immer performt. Und
oh ja.
Der Toni war auch manchmal dabei, Toni L., und hat auch so in seinem Verse gerappt in einem Song von den Beginnern. Also die haben gut zurückgegeben. Ne? So, und da auf dem Weg muss ich auch nochmal Danke sagen, weil ich habe da eine halbe Stunde vorher den Opener gemacht und das war einfach das Härteste vom Härtesten. Ne? Ich habe eine halbe Stunde, nur die Hits gespielt und mit Sneak Preview aufgehört und ich habe dir auch gefragt, Mann, ne, bevor ich da auf die Bühne bin, Jungs, ist es okay, wenn ich einfach alle, ist es okay, wenn ich, die wusste schon, was ich meine, was ich sagen will und so. Die so, nee, spielt alles, ne, ist okay, alles klar. Dann bin ich da hoch, habe auch meine Trap-Sachen gespielt und so, ne, und hatte die Möglichkeit, mich einfach so einem riesen Publikum zu zeigen. Und es war für mich auch so eine Art Rehabilitierung, ne, weil die Leute, die auf ein Beginnerkonzert kommen, kommen jetzt nicht unbedingt auf eine Afro-Show, aber sie mussten sich das anschauen. Ne? Und wenn du in die Halle gekommen bist, in diese riesen Arenen, das allererste, was du gesehen hast, war ein Afro-Banner vom anderen Stern. Also das war so groß, also das A war so groß wie ich. Ne? Also du hast gedacht, das ist eine Afro-Show. So sah das fast aus. Ne? Also da waren die sehr großzügig und bei Torch genauso. Der hat dann sein Merch auch verkauft und so. Also für Torch ist da auch was hängen geblieben. Ne?
Mhm. Das freut mich zu hören. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Sneak Preview. Streng genommen sind wir jetzt gar nicht mehr in den 90ern, aber wir sind am Ende des Jahrzehnts, im Jahr 2000. Du hast hier noch ausgesucht, Grüne Brille von Dynamite Deluxe.
Ja. Bitteschön.
Dein Partner bei ASD, genau.
Sein rettet mich über die Tiefs beim Poesie schreiben. Ich kann nicht mehr clean bleiben, wenn ihr es schafft, schön für euch. Ich denk den ganzen Tag lang nur an dieses grüne Zeug.
Alles ist cool, solange ich genügend chille.
So, wie es der Mythos will, ist Sammy ja eher so der erste Angeber. Also der erste, der so wirklich auf dicke Hose gemacht hat.
Ja, das fand ich gar nicht. Der, für mich, der das eigentlich nicht im übertriebenen Maße gemacht, sondern klassisch Battle-Rapper. Ja, er war ja free, er ist ja nach wie vor ein guter Freestyler und der hat das alles, glaube ich, eher aus diesem Blickwinkel gesehen, so, ne, dass man, hört man auch in der Füchse-Strophe, hört man das ja auch, ne? Also ich fand, er war, wenn man so will, der klassische Rapper. Und ja, der Song ist der Hammer. Er spielt ihn, glaube ich, nach wie vor in seinem Set. Im ASD-Set spielt man den immer.
Ja.
Und ich glaube, der ist auch produziert von Jan Delay, glaube ich. Ich glaube, ich sag nichts Falsches. Und ja, ein Song, der es wert ist, meine Liste zu erscheinen.
Wie seid ihr zusammengekommen? Als ASD?
Ja, als ASD, da kannten wir kennen uns ja schon ewig, ne? Also ich habe ihn das erste Mal kennengelernt auf einem Freundeskreiskonzert. Da saß er da mit DJ Dynamite auf ein paar Plattenkisten und wir sind kurz ins Gespräch gekommen und hat dann mir erzählt, dass er die Sachen, die er von mir gehört hat, richtig gut findet. Und ich so, wow, da gibt's jemanden in Hamburg, der nimmt das zur Kenntnis, was ich mache. Und irgendwann mal saß ich in Stuttgart im Studio und dann kam ein Kollege rein und hat erzählt, wie 5-Sterne-Deluxe in Halle oder Leipzig einen riesen Schwarzen auf die Bühne rausgeholt haben, der hat alles zerstört. Und da habe ich mir überlegt, ey, das kann nur der gewesen sein. Ne? So, und dann war er das auch und so mit der Zeit hatten wir dann öfter Kontakt. Und ja, so ist es dann irgendwie gewachsen und dann haben wir uns irgendwann mal dazu entschlossen, ein Collabo-Album zu machen und so ist dann der Name ASD entstanden.
Wie war das für dich? Ich meine, du hast es gerade eben schon erwähnt, das sind die Beginner nach dir, aber so eine Crew so und davor bist du als Solokünstler erstmal irgendwie zu sehen. Was hat das für dich verändert, dann auf einmal auch also so einen ebenbürtigen Partner auf der Bühne zu haben? Hat dir das Sachen erleichtert? War das eine Herausforderung auch, weil normalerweise du völlig die Bühne so einnimmst und schon deinen Platz irgendwie so hast? Ist das ein Kompromiss? Ist das eine Bereicherung? Ist das beides?
Ja, es ist beides, klar. Ne? Also der Kompromiss ergibt sich natürlich, das liegt in der Natur einer Collabo. Ne? So, also das ist klar, dass man, also ehrlich gesagt, musste ich nie Abstriche machen, die mir wehgetan haben. Also, ne? Es gab nie irgendwie, auf das man verzichten musste und er genauso wenig. Und klar macht es das viel leichter, wenn du jemanden auf der Bühne hast, der ungefähr das gleiche Pensum abliefern muss wie du, ne? Und du dann einfach mehr Spaß an der Show hast, anstatt die ganze Zeit zu überlegen, okay, jetzt kommt das, jetzt muss ich das machen und jetzt kommt das und oh Gott, hoffentlich kriege ich das auch hin und oh, der nächste Song ist so schwer und also ne, es gibt so viele Sachen, mit denen man sich beschäftigt und das ist natürlich cool, wenn man jemanden hat, der genauso ein Profi ist wie du und auch in der Lage ist, ne, bestimmte Fähigkeiten hat. Also natürlich ist das eine Bereicherung.
Ist da nochmal, redet ihr ab und zu über ein drittes Kapitel oder so? Weil es vergeht ja, es ist sehr viel Zeit vergangen zwischen den zwei ASD-Alben. Ist es noch so ein Wunschprojekt, das ihr habt, nochmal sowas zu machen, die Trilogie zu vollenden oder so?
Aber wir haben mal ab und zu drüber gesprochen. Es gibt sogar auch 1-2 Songs, glaube ich, irgendwo.
Aha.
Aber
You heard it first.
Ja, aber, never forget. Ja, aber die sind auch schon wieder 4 Jahre alt oder so. Ne?
Also, okay, das weiß ja dann keiner. Nee.
Aber es ist natürlich, also wie gesagt, das war beim ersten Album ein recht natürlicher Vorgang und bei der zweiten Platte irgendwie auch. Ne? Mhm. Und das ist kein Projekt, das in unserem Kalender steht. Ne? So, und wenn sich das gut anfühlt oder so, kann das schon sein, dass wir noch ein drittes Album machen, aber jetzt da gibt es kein Zwang und auch keine konkrete Verpflichtung. Ja? Mhm. Aber wir lassen uns besser da überraschen, wie alle anderen auch. Ja?
Wir vollenden die großen 10 mit den 10 Rap-Gesetzen von Curse.
Auch aus dem Jahr 2000.
Genau.
Fokussier dich auf dein Ziel, um die Hürden vom Weg zu räumen.
Nummer 10
ist die eigentlich erste von allen Regeln. Stell dich nie gegen Curse, das war's von mir, jetzt können die anderen reden. Peace.
Und Nummer 10, natürlich die wichtigste Rap-Gesetz von allen. Stell dich nie gegen Curse.
True. es gab ja dieses Tape von Curse, da war er so 17 oder so, ne? Oder 18. Und da kam Achim Walter noch, ne? Kam mal ins Freundeskreisstudio in das Alte Und er, oh, ich habe hier das Hammer-Tape und der Junge ist der Hammer und was weiß ich. Und dann haben wir uns das angehört und wir waren schwer beeindruckt. Ne, dass er, also Curse ist mit einer der besten Lyricists, die es hier gegeben hat. Ne? Mhm. Und ihm fällt das auch leicht. Ja? Das geht bei dem so. Ne? Der ist, Curse, wie Sammy auch, ist so jemand, der ist schnell im Song. Ne? Er braucht keinen Anlauf von ein paar Takten oder so, bis er mal so im Song ist. Mhm. Und er kann, er kommt schnell zum Punkt, das ist das, was ich mitgekriegt habe. Ne? Vielleicht sagt er auch was anderes, aber lass das die Legende sein, es klingt einfach schön. Ne? Und ein sehr intelligenter Mann. Und ja, der Song einfach auch super geschrieben. Es gibt ja dieses Ten Commandments von Biggie. Mhm. Und ich fand die Umsetzung auf Deutsch, fand ich von ihm, besser hätte man das nicht machen können. Ne?
Wie ist das so bei dir, wenn du schreibst? Also purzeln die Sachen dann, also sitzt du lange an einem Track, hast du eine Idee und es purzelt alles sofort raus?
Ja, leider bin ich so jemand, der ewig braucht. Für, okay. Und ja, das ist auch so eine Paranoia aus der Zeit, ne? Weil früher hieß es ja, ich hätte so einfache Texte und so, ne? Also meine Lyrics wären so einfach, weil es ja ein Lyricist-Landschaft war, ne? Das war so Technik und Vokabular und so. Und ich hatte gerade mal einen Realschulabschluss, weißt du? Ich hatte keinen Akademiker im Haus. Ich habe halt die Sachen so erzählt und so geschrieben, wie ich sie halt gefühlt habe in dem Moment. Und das war eine der größten Defizite, die mir die Leute so angehängt haben, dass ich zu einfach rappe. Und um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich dann halt angefangen, irgendwie 10.000 Mal die Sachen umzuschreiben und ziemlich ungesund, finde ich. Ne? So, ich habe jetzt einen guten Weg gefunden. Ne? So, die Balance stimmt jetzt. Es gibt auch Lieder, die schreibe ich einfach aus der Hüfte raus und muss ich ehrlich sagen, das sind meistens die besten Songs. Ne? Also manchmal lohnt sich der Aufwand gar nicht, ne? Für das, was da am Ende rauskommt. Aber ich habe ein gutes Gewissen. Ja. Das ist alles, was zählt. Ne?
Ja. Ja, und du kannst es ja sowieso nie jedem recht machen, wenn du dann da irgendwie. Also hättest du, keine Ahnung, hätte Reime Monster völlig verkrampften Text, wäre es ja nie so ein Banger geworden. So, das ist ja, manchmal muss man ja auch die Texte so in den Dienst der Musik stellen, damit der Track funktioniert. Ja.
You don't know.
Also.
You don't know. Und, aber das ist natürlich, ja, jeder Künstler oder jeder, der was präsentiert, möchte natürlich gemocht werden. Das ist ja klar. Ja. Ne? Und mit der Zeit habe ich gelernt einfach, wenn du es allen recht machst, dann hast du was falsch gemacht. Also das ist, da kann was nicht stimmen.
Dann bist
du vielleicht. Ja, na klar. Ja, das muss man alles erst lernen. Man darf, muss immer mit berücksichtigen, dass ich relativ jung war. Ne? Und da sucht man noch sich selbst. Und aber mittlerweile kann ich die Wirkung, die ich auf andere Menschen habe, recht gut einschätzen. Und das ist auch etwas, was mir gut, was mir hilft einfach. Ne?
Also auf uns hast du, glaube ich, eine sehr angenehme Wirkung gemacht.
Ja. Sehr gut, wir können noch ewig weiterreden. Zumindest deine Top 10 ist aber jetzt zu Ende und wir haben jetzt insgesamt 2,5 Stunden über Deutschrap gesprochen, trotzdem nur einen kleinen Auszug dessen geliefert. Wir haben es zum Beispiel geschafft, in 2,5 Stunden fast komplett Bands wie, so kleine Bands wie Kinderzimmer Productions und so große Bands wie Deichkind AG zu ignorieren.
Ja, ja, stimmt.
Ich sag das nur deshalb, weil
wir reden über
die ersten Kritikerinnen wieder kommen und überhaupt die und die vergessen. Ja, klar haben wir so.
Wir aber haben ganz
wir
haben viel über, vergessen.
Glaube ich, trotzdem ein paar gute Dinge gesprochen. Afrop, vielen, vielen Dank.
Danke
für
euch.
Deine Antworten, für die Liste, fürs Mitmachen und alles Gute fürs gerade auch sehr auftrittsarme Jahr 2020, in der Hoffnung nicht nur für dich, sondern für uns alle, dass das bald besser wird, wie auch immer. Danke.
Danke euch.
Tschüss.
Und vielen Dank dir.
Schönen Tag.
Bei dir scheint so schön die Sonne ins Zimmer. Du siehst so völlig lichterflutet aus.
Ja,
also,
ja. Ich glaube, unsere Hörerin, wir haben hier Videokonferenz mit Afrop gehabt und er hat gerade so einen Heiligenschein auf. Das ist schön.
Okay. Afrop, vielen Dank dir für deine Zeit. Vielen
Danke
Dank für die Einblicke.
Ja.
Danke,
mach's gut.
Tschüss. Bis dann, ciao.
Ja, Stefan.
Puh. Das war's. Da fällt ihm erstmal nicht mehr viel ein. Erstmal hier, dann wir, wenn wir hier rausgehen, fällt uns ein, was wir noch alles vergessen haben.
Ja, ja, aber dafür haben wir ja noch eine nächste Folge, eine übernächste Folge, wo wir das wieder sagen können, dass wir vergessen haben.
Genau.
So wird jede Folge immer länger und länger.
Und länger und länger, genau. Wenn wir immer auch noch zusammenfassen würden, was in den Folgen bis dahin
was
geschah.
Was bisher geschah.
Genau, dann wäre es tatsächlich irgendwann unendlich.
Wenn wir das so bauermäßig wenigstens in einen Tag pressen könnten, dass die Leute noch teilnehmen können. Wenn wir 24 Folgen in einem Stück aufgenommen hätten. Oh Gott, das kann auch keiner wollen. Als erstes wir nicht. So, jetzt sind wir genau bei der Zeit, die wir bei der Deutsche Bank-Folge hatten. Ich möchte wieder gerne sagen, dass ihr uns, falls ihr es noch nicht tut, folgt auf Instagram, am liebsten dort, aber auch genauso gerne auf Twitter, Facebook, musikexpress.de/neverforget. Ihr könnt uns E-Mails schreiben an neverforget@musikexpress.de. Ihr abonniert uns bitte ganz, ganz schnell und fleißig auf Spotify, Deezer, iTunes.
Sonst noch was?
Was weiß ich, wo ihr eure Podcasts noch gehört. Es gibt da ja so viel. Macht's halt einfach. Sag's allen Freunden. Spread the word. Gerade jetzt hier im Deutschrap. Ne? Ihr könnt es auch aus dem Mixtape aufnehmen und irgendwie weiterreichen. Mhm. Nee, lieber nicht, weil wir brauchen ja eure Zahlen.
Stimmt.
So.
Sind noch auf dem Schwarzmarkt kursieren.
Ja, genau. Wir wissen noch nicht, was in der neuesten Folge kommt. Doch, wissen wir schon. Aber
wir wissen schon, aber wir verraten es noch nicht. Doch, kann man eigentlich schon sagen, oder?
Ja, in der nächsten Folge geht es um One-Hit-Wonder. Mhm. Da könnt ihr alle was zu sagen. Und damit nicht nur ihr euch euren Teil dazu denkt und wir unseren Senf dazugeben, haben wir uns auch dazu einen prominenten Gast oder vielmehr eine Gästin eingeladen.
Ja, darauf freue ich mich sehr.
Ich mich auch, wirklich, ganz aufrichtig, auf Lucy van Ork. Damals sehr bekannt geworden als Teil des Duos Lucy Electric. Mhm. Ob die wirklich als One-Hit-Wonder durchging oder nicht, darüber ist zu diskutieren. Sie weiß aber, worauf sie sich einlässt bei uns. Sie wird über ihre eigene Lieblings-One-Hit-Wonder sprechen. Wir werden über unsere One-Hit-Wonder sprechen. Und es wird hoffentlich schön kurzweilig. Und gerade Lucy hat ja auch nach Mädchen noch sehr viel gemacht und getan. Auch darüber wird zu reden sein.
Ich gehe wieder raus mit einem dem Genre entnommenen Zitat. In diesem Mal in Bezug auf diese Folge nach 2,5 Stunden. Sie muss raus, sie muss raus, sie muss raus. Sie muss gehen.
Sie muss raus, sie muss raus, sie muss raus, sie muss gehen. Kein K2-Zitat jetzt an dieser Stelle.
Aber es hätte sehr gut gepasst.
Es hätte.
Was soll es eigentlich überreizen?
Tschüss.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehm-Rosanes.